palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Hallo, liebe Freunde des gepflegten Calcio. Hier ist sie, die große Saisonvorschau von Serie Amore. Dieses Jahr, wie auch von euch gewünscht und angekündigt, ein wenig später, zwei Spieltage sind schon absolviert in der Serie A und jetzt wird schon mal ausführlich Bilanz gezogen und vorausgeschaut. Und Tabellentipps gibt's natürlich auch. Das Ganze selbstverständlich mit Mario Soike. Grüße nach Hamburg.
Doppelgruß nach München.
Ganz genau. Und von mir aus, nicht ganz richtig, aus Ismaning. Ich sitze ja noch in der Kommentatorenbox, wo ich gerade Juve begleiten durfte. Grüße ich einmal dann doch eher in den Stadtkern zu Christian Bernhard, unserem super Premium-Experten für diese wieder extended Saisonvorschau. Spät am Montagabend wird sie aufgenommen. Hallo Christian.
Hallo Mario, hallo Marius.
Ich habe gerade eben schon im Vorgespräch mit Marius kurz gesagt, also die Motterball schön und gut. Aber die letzten 15 Minuten dieses Spiels haben mir jetzt doch ein bisschen die Lebensenergie so auf den Montagabend rausgeraubt, weil da wollte niemand mehr was. Also überhaupt niemand mehr wollte da irgendwas. Aber da können wir ja vielleicht gleich im Juve-Part, der wahrscheinlich tatsächlich etwas später kommen wird, noch drüber sprechen. An dieser Stelle sei gesagt, dass wir uns ganz recht herzlich für diese zahlreichen Einsendungen und Stadionerlebnisse diese Woche auch bedanken möchten. Es sind, glaube ich, 3 oder sogar 4 an der Zahl. Und ich habe jetzt spontan entschieden, Marius, dass wir diese Stadionerlebnisse nächste Woche in die Folge einbauen. Weil dann sonst wird das heute...
Finde ich völlig in Ordnung. Ja, ja,
klar. Weil Stadionerlebnisse sind ja tatsächlich auch zeitlos, wie ich finde. Dann sind sie natürlich
ein bisschen überholt. Dem einen Kollegen hatte ich geschrieben, die haben kein Verfallsdatum.
Ja, absolut nicht. Da ist sogar noch eins dabei vom Juve-Testspiel in Nürnberg. Und
genau,
dann ist eins am ersten Spieltag aus Lecce und jetzt, glaube ich, noch eins aus Udine reingeflattert, wenn ich das richtig sehe. Ne? Oder?
Mhm.
Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall nächste Woche, da kann ich vielleicht selber auch noch ein Stadionerlebnis mit einbauen. Denn wenn ihr das jetzt hört, liege ich wahrscheinlich schon irgendwo in der Nähe Bolognas und Cesenas. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, Christian?
Ich frage.
Ja. Ja. Liege ich da schon mal nochmal im Kurzurlaub und schneide das auf der Zugfahrt nach Italien und lade es dann hoffentlich, fingers crossed, hoch. So. Wir wissen, das zieht sich immer in die Länge, deswegen versuche ich jetzt mein Intro abzukürzen und sage, wir starten rein mit den 3 Aufsteigern.
Aber ja. Doch, bisschen Community vorher müssen wir machen.
Okay, komm, gib mir Community,
was? Und zwar hat sich der Flo gemeldet und er hat eine Nachricht geschickt. Und die fängt an mit den Worten, Ragazzi, nach der letzten Folge ist meine Lust auf die neue Saison mächtig gestiegen. Und ich hoffe, das ist nach dieser Folge noch mehr der Fall. Eine Folge mit Coach Costa zusammen wäre ein absoluter Traum, denn mich würde wirklich interessieren, wie es zu der Zusammenarbeit kam. Darüber sprechen wir sicherlich gleich auch nochmal. Die Familie Pozzo hat hier wirklich einmal überrascht, denn er war zwar fantastisch in der Extraklasse, aber nach Cannavaro und den üblichen 4 Italienern war er wirklich ein Outside-of-the-Box-Kandidat. Jenseits der illustren Fachfragen, und da kommen wir zum entscheidenden Teil, hätte ich zudem noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Unsere Fanta Calcio Liga hat zur neuen Saison noch nicht genügend Manager gefunden. Wenn ihr also Lust haben solltet oder einen Aufruf an die Community starten könntet, das passiert hier gerade, wäre dies zauberhaft. Einziger Knackpunkt wäre die Beherrschung der italienischen Sprache, sodass bei der Asta Spieler ersteigert werden können, denn die Liga hat ihren Sitz in Palombara Sabina in Lazio. Grazie, buona giornata. Chris war es, nicht Flo. Entschuldige, Flo hat was anderes geschickt. Genau, und der Kollege Chris, den könnt ihr, wenn ihr Bock habt, Fanta Calcio Online-Manager-Spiel mit ihm zu spielen und seinen Kumpels, anschreiben bei Instagram unter zusammengeschrieben Franz Fjodor. Also Franz und dann Fjodor.
Okay, das Gute ist, das ist ja auch keine Bandansage, wenn ihr das jetzt nicht richtig verstanden habt, dann könnt ihr einfach zurückspulen und das nochmal anhören. Ja, und dann slidet ihr eben in die DMs und spielt Fanta Calcio eine Runde. Christian, ich weiß, du spielst auch Fanta Calcio. Wie hat sich dein Team geschlagen in den ersten zwei Spieltagen?
Kann ich jedem nur empfehlen, einzusteigen. Fanta Calcio macht großen, großen Spaß. Ich habe noch an den ersten zwei Spieltagen ein bisschen Probleme, Tore zu schießen. Da muss noch mehr kommen. Aber wir wissen ja, Saisonanfang und so, die Automatismen müssen sich erst finden.
Okay, da bist du sozusagen als Manager und deines Teams bist du da noch guter Dinge, dass da noch sich was findet.
Ich probiere im Moment über die stabile Defensive zu kommen.
Okay, ja, das ist ja auch ein Ansatz, der nicht so selten daherkommt. Wie stabil ist die Defensive der drei Aufsteiger? Also, was sagen wir dazu? Haben wir dieses Jahr genauso wie letztes Jahr drei klare, die gehen wieder runter Kandidaten? Ich weiß, dass zumindest bei einem Verein hier vehement der Kopf geschüttelt werden würde. Und jetzt,
ja, du hast ja Samstag vielleicht auch Fußball geguckt.
Also. Ja, das ist richtig. Ich muss es an dieser Stelle noch sagen, ich finde dieses etwas nachgezogene Aufnehmen der Saisonvorschau insofern auch tricky, dass man, klar hat man jetzt eventuell auch bei den Tabellentipps den Vorteil, dass man jetzt schon was gesehen hat. Ich finde, man hat aber auch den Nachteil, dass man sich von dem bisher Gesehenen nicht komplett blenden und von seinen ursprünglichen Prognosen abbringen lässt. Aber da spreche ich tatsächlich eher bei Teams, die ich dann vielleicht unter die Top 6 getippt hätte, dass da jetzt schon vielleicht das eine oder andere irgendwie ein bisschen komisch wäre. Aber ja klar, man ein paar Mal jetzt Milan geschlagen. Marius, komm, das, die 5 Minuten gehören dir. Erzähl mal.
Ach, was, was gibt's da zu erzählen? Die Der Francesco hat ja einen Haufen Fragen gestellt und er meinte auch unter anderem, welches Team hat denn eigentlich den besten Mercato gemacht? Und ich will jetzt nicht sagen, dass Parma den besten Mercato der Serie A gemacht hat, denn auf der Zugangsseite ist ja gar nicht so viel passiert, aber da ist das auch schon das Entscheidende mit drin, denn auf der Abgangsseite ist quasi auch nichts passiert. Und alle, die in der Serie B richtig gut waren und auch, obwohl sie richtig jung waren, sind geblieben. Bernabé, Dennis Mann, Boni im Sturm, Cicardi in der Abwehr. Und ich finde, man hat in beiden Spielen gegen Florenz und jetzt auch gegen Milan gemerkt, dass da sehr viele Automatismen einfach stimmen und dass die Mannschaft im Gegensatz zu zum Beispiel sicherlich Como, die komplett ihren Kader umgekrempelt haben, sich das nicht erst noch finden muss bis in den September oder Oktober. Und das kann im Kampf um den Klassenerhalt natürlich hilfreich sein, wenn man auch zu Saisonbeginn schon den ein oder anderen Punkt einfahren kann. Nun ist vielleicht der Klassenerhalt in der Vereinsführung, zumindest unter dem, dem ersten Deckmantel des, keine Ahnung, was ich hier sagen will, nicht das Ziel, sondern man will bestimmt so Genoa-mäßig wenigstens oder Monza-mäßig so die ersten beiden Saisons von denen in der Serie A, das erwünscht man sich bestimmt auch. Aber ich bin ja Realist und wenn es am Ende Platz 17 wird, bin ich auf jeden Fall glücklich. So, auch wenn der Fußball gerade ganz cool aussieht.
Was hältst du von Parma, Christian?
Einiges. Hätte ich auch vor den zwei Spielen, vor den zwei Auftaktspielen gedacht und das wurde jetzt bestätigt. Ja, Marius hat ja schon viel gesagt, von mir 2, 3 Sachen noch. Fabio Pecchia eben, die Konstanz, die Marius ja schon angesprochen hat, nicht nur im Kader, sondern auch auf der Trainerposition. Sehr schön jetzt am Wochenende, er hat vor den Augen von Rafa Benitez gespielt, sein großer Lehrmeister. Das war ein besonderer Moment, Benitez auch eng verbandelt da. Und ja, zwei wichtige Namen sind die auch schon gefallen. Ich finde Bernabé, hat man jetzt gerade im Spiel gegen Milan gesehen. Ich meine, was der mit Ball kann und so, das hat man ja schon öfter gesehen. Aber was mir gegen Milan wahnsinnig gut gefallen hat, wie verlässlich er auch gegen den Ball gearbeitet hat. Und wenn er diese Weiterentwicklung fortführt, dann ist das ein richtig, richtig, richtig guter Kicker. Und zu Dennis Mann, das ist jetzt schade, dass jetzt schon 2 Spieltage rum ist und passiert ist, was passiert ist. Aber ich kann euch garantieren, ich hätte es euch auch vor dem ersten Spieltag gesagt, der Albert Gudmundsen, der Sohn, 24, 25 wird Dennis Mann.
Okay.
Nehme ich. Nehme ich sofort. Und ich glaube auch, dass beide nächsten Sommer mit einer relativ hohen Ablöse gehandelt werden.
Das ist gut möglich, dieser Tage im Fußball. Jetzt hast du gerade schon einen anderen Aufsteiger angesprochen, Como. Nachdem man gegen Juve auch ja doch recht chancenlos ohne eigenen Torschuss das Spiel verloren hat, hat man jetzt am Montagabend am zweiten Spieltag den ersten Punkt ergattert bei Cagliari, oder zumindest war es in der 88. Minute so. Ich habe gar nicht mehr aufs Ergebnis geguckt. Ist das 1-1
ausgegangen? Ist 1-1, ist 1-1 okay. Ausgegangen, ja.
Cutrone hat wieder genetzt und jetzt ist gerade vorhin auch noch ein Transfer für die Verteidigung aus der zweiten Bundesliga getätigt worden. Ne? Marc-Oliver Kempf schließt sich Como auch noch an. Hätte prinzipiell auch gesagt, Kader umgekrempelt. Na, am ehesten war da doch schon in der Defensive noch Handlungsbedarf. Oder wie siehst du es, Marius?
Auf jeden Fall. Ich habe das vorhin ja auch bei Twitter geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das da auch schon gelesen hattest. Als ich mir den Spieltagskader angeguckt habe, dachte ich, ja, wow, auf jeden Fall. Hat viel von Monza vor, wie ist das jetzt, 3 Jahre her. In der Abwehr standen dann aber so eben die, weiß nicht, die Goldanigas und die Salas und so, die eher so klassisches Fahrstuhlvereinsmaterial sind. Material, Guten Abend. Christoph Kramer. Aber ja, also ich fand halt, dass das alles sehr beeindruckend aussah, was da so im Mittelfeld und im Sturm rumgelaufen ist oder auf der, und dabei waren da, glaube ich, auch noch nicht alle dabei. Und als ich aber auf die Abwehr geguckt habe, dachte ich, ja, da herrscht auf jeden Fall noch Bedarf, gerade weil Varane ja, glaube ich, auch erstmal direkt ausfällt. Ich bin auch sehr gespannt drauf, wie viele Spiele in der Saison der im Endeffekt machen wird. Aber mein Take zu Como ist ein bisschen, weil ich Monza eben auch schon erwähnt habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass die so eine ähnliche Entwicklung machen, dass die halt jetzt echt eben ein paar Wochen brauchen und es dann aber hoffentlich keines Trainerwechsels bedarf. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Fabregas schon das Zeug hat, die Saison mit denen auch zufriedenstellend zu beenden und sicherlich von seiner Spielintelligenz her und so ein ziemlich großes Trainertalent ist. Glaube ich, ist auch Führungsspieler gewesen, also bringt er da eigentlich in der Richtung alles mit. Aber wenn sie jetzt eben aus den ersten Spielen nicht so viele Punkte holen, hoffe ich, dass man nicht gleich nervös wird einfach.
Ja, also da, Christian, im Übrigen, ne, haben wir uns letztens nicht drüber unterhalten, dass wir beide dachten, dass schon Audero spielen wird, aber er ist Pepe Reina, ne? Was denkst du zu Koma?
Ja, also ich habe mir heute auch 60 Minuten mal angeschaut gegen Cagliari, mal ein bisschen genauer. Und ich glaube, die Antwort, warum eben Pepe Reina spielt und nicht Audero, hängt auch stark mit Fabregas zusammen. Und damit meine ich nicht, dass beide Spanier sind, sondern da Fabregas wirklich, das Spiel von hinten raus sehr, sehr, sehr forciert und da ist Pepe Reina einfach der bessere Fußballer im Tor. Also es war schon sehr auffällig. Sie spielen auch unter Druck, versuchen sie es immer spielerisch zu lösen. Das hat gegen Juve, hat das dazu geführt, dass da dann auch die Gegentore gekommen sind. Aber man sieht schon eine ganz klare Idee, die Fabregas hat. Und ich finde, sie haben wirklich auch ein paar Zocker mit dabei, denn wenn du da Strefezza und Tacunha da vorne hast, also denen kannst du schon auch auf engen Raum und einen Ball auch mal in die Füße reinspielen, wenn wenig bis gar kein Platz da ist. Also ich finde, man sieht eine klare Idee. Ich weiß, was Marius meint, dass wenn die Ergebnisse ausbleiben, dass der Druck groß wird. Ich glaube aber, dass Fabregas mit den Eigentümern wirklich eine starke Bindung hat. Ich glaube, da müsste schon sehr viel schief laufen, dass die von den ersten 10 Spielen 9 verlieren oder so. Klar, dann irgendwann ist jeder Trainer mal sozusagen stark unter Druck. Aber ich glaube schon, dass da ein großes Vertrauensverhältnis ist. Und mittlerweile muss ich sagen, heute, dann kann man auch noch Pass und Perone rein. Das sind schon auch gute Kicker. Also die haben da jetzt schon nochmal nachgelegt. Und so ein Sergio Roberto, ja, ich habe extra nochmal nachgeschaut, der ist 32, also da sind wir jetzt weit weg davon, von irgendwie Richtung 40. Der hat bei Barca immer noch zahlreiche Spiele gemacht. Also lange Rede, kurzer Sinn, obwohl ich bin voll bei Marius, das ist eine komplett neue Mannschaft. Also wirklich, da ist ja, das sind wirklich nur noch Spuren von dem, was in der Serie B da war. Aber es ist sehr viel Qualität und ich glaube, dass Como nicht absteigen wird.
Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, im Übrigen, ich habe gar nicht immer die Tabellenplatzierung eingefordert. Ich habe mir es vorgenommen, dass wir das am Schluss einmal gebündelt. Jeder runterbetet seinen Tabellentipp.
Finde ich gar nicht schlecht.
Auch wenn ich tatsächlich es spoilern kann und sage, der dritte Aufsteiger Venezia wird bei mir wahrscheinlich als letzter einlaufen. Wie geht's euch mit denen? Auch wenn sie jetzt bei der Fiorentina einen Punkt geholt haben, auch dank eines guten Torwarts in dem Spiel?
Check.
Okay. Ja, klar, also haben wir das bei, war das bei Frosinone, wo wir letzte Saison gesagt haben, viel zu schwach?
Ja.
Da sah es dann lange ja, das war nicht da, so bevor aus.
Die noch vier neue geholt haben am
Ende. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, genau. Und ich habe jetzt gerade die Transfers offen und ja, gut, Duncan, okay, der hat natürlich viel Erfahrung und so, aber sonst Caviglia ist talentiert, sicherlich. Oristiano ist bestimmt auch talentiert. Aber reicht das, um in der Serie A zu bleiben? Weiß ich nicht, Digga.
Ja, glaube ich auch nicht.
Di Francesco, erster Kandidat für die Entlassung?
mal gucken, werde ich auch noch abfragen. Erste Trainerentlassung, wo?
Okay.
Lass uns mal die aus der Saison der vergangenen, die drei Plätze davor kurz in Angriff nehmen. Und das wären dann Udinese, Cagliari und Empoli. Da sind wir genau bei so einem Kandidaten, wo ich gesagt hätte, da hätte ich jetzt vor den ersten zwei Spieltagen ein verheerendes Urteil gefällt. Jetzt gewinnt Empoli bei der Roma und ich frage mich so, was mache ich denn jetzt mit denen? Christian, sagst du mir?
Nee, kann ich dir leider nicht sagen, Mario. Mir ging es ähnlich. Erstmal, was ich finde, was man definitiv bei Empoli sehr lobend hervorheben darf, und der schon seit einigen Jahren, dass einfach junge Italiener da prominente Zeit bekommen. Und allein wenn ich an Esposito und Colombo vorne drin denke, dann ist das vielleicht auch was, was in ein paar Jahren auch noch größere italienische Vereine, vielleicht auch Nationalteams dann profitieren lassen wird. Player to watch bei Empoli ganz sicher Fazzini, der hat mir jetzt in den ersten zwei Spielen auch wieder sehr gut gefallen. Also da ist einiges an Potenzial da. Es geht mir aber ähnlich wie dir. Ja, ich weiß, sie haben jetzt drei Punkte und in Rom zu gewinnen ist alles, ist mehr als respektabel, gar keine Frage. Ich glaube trotzdem, dass es Empoli sehr schwer kriegen wird.
Ich glaube auch, dass sie, also Zustimmung zu allem, ich glaube auch, dass sie bis zum Ende wieder zu kämpfen haben werden. Ich finde allerdings auch, dass sie mit Roberto D'Aversa eine richtige Entscheidung auf der Trainerbank gefällt haben. Wenn man sich nicht anguckt, wie er bei Lecce gegangen ist, sondern was er da davor gemacht hat. Und da glaube ich, dass das ein Kader ist, auch was das Talent, auch was die offensiven Fähigkeiten anbelangt, dass er da Ähnliches zu leisten imstande sein wird, mit denen auf den Platz zu bringen, wie das mit Lecce der Fall ist. Und dass dadurch dann er genug Qualität formt, um genügend Punkte zu holen. Während ich mir bei Lecce nicht so sicher bin. Auch unabhängig davon, dass es die 0 Punkte nach 2 Spielen haben.
Ja. Und bei Cagliari ist es ein bisschen so, die haben sich jetzt schon 2 Punkte ergaunert, muss man sagen. Da frage ich mich so ein bisschen, die haben ein paar gute Zocker, auch die Mannschaft finde ich ganz gut zusammengehalten, haben viel Potenzial. Ist die Frage, kann Davide Nicola von Saisonbeginn seine Magie walten lassen und das dann auch über 38 Spiele durchziehen? Ich habe Cagliari letzte Saison das ein oder andere Mal ein bisschen unterschätzt. Den Fehler will ich dieses Jahr irgendwie nicht machen. Aber steht bei mir schon auch noch das ein oder andere Fragezeichen in der Konstanz und in der Kaderbreite da. Wie geht's dir, Christian?
Ich habe sie jetzt relativ viel an den ersten zwei Spieltagen gesehen. Ich habe sie gegen die Roma komplett gesehen und jetzt eben heute dann eben gegen Como auch viel. Und ich muss sagen, was mir gefallen hat, das ist eine sehr athletisch starke Mannschaft. Also das ist eine Mannschaft, die nicht nur über den Power kommt, sondern wirklich auch so ein paar Spieler hat, die ja einen guten Antritt haben und so. Darauf, glaube ich, werden sie setzen. Gerade vorne das Duo Luvumbo-Piccoli, also die harmonieren echt gut. Piccoli bringt da Masse mit. Luvumbo macht eigentlich da weiter, wo er letztes Jahr schon gezeigt hat. Wirklich sehr interessanter Kicker. Dann über die Außen wird marschiert. Also bei mir ist es eher ein Fragezeichen, ob sie den Rhythmus so hochhalten können. Wenn sie den Rhythmus so hochhalten, dann sind die gerade zu Hause, die sind echt schwer zu knacken. Also das gegen die Roma war kein Zufall. Die hätten das gegen die Roma auch gewinnen können. Klar, sie hätten es auch verlieren können. Aber also bei mir ist es eher die Frage, schaffen sie, also es ist eine Mannschaft, die wird sehr über die Physis, über den Rhythmus kommen und dann frage ich mich halt, und du hast das Wort ja schon reingeworfen, ob dann die Tiefe auch da ist, die Breite, falls mal was passiert, dass sie das auffangen können. Wenn ihnen das gelingt, dann werden die, glaube ich, wieder eine gute Rolle im Abstiegskampf spielen, weil die, wie gesagt, ja, gerade körperlich, also athletisch imponieren mir die.
Mhm. Marius ist gerade schon einen kleinen Sprung zu Lecce gegangen, aber wir wollten ja Udinese nicht unterschlagen, die ich eigentlich in diesem Dreierblock angedacht hatte. Die haben Lazio geschlagen und stehen jetzt mit 4 Punkten nach einem Auftakt gegen Bologna und Lazio da. Und da sind wir ja wieder bei dem vorhin schon angesprochenen Kostas Runjajić. Was können wir von der Pozzo-Truppe erwarten? Und du hast ja vorhin schon angedeutet, Marius, dass du da noch was zu sagen möchtest.
Naja, was, also viel über das Spielerische bisher vermag ich nicht zu sagen, da ich die beiden Auftritte nicht näher verfolgt habe. Ich glaube aber, dass das Udinese auch ein Verein ist, wo es immer viel damit zusammenhängt, ob das Management ruhig bleibt und eben auch in einer schwierigeren Phase Contenance behält und nicht direkt zweimal den Trainer rauswirft und die im Winter angesprochenen 10 Leute aus Watford holt und damit den Rhythmus irgendwie kaputt macht oder so. Oder eben genug Qualität einkauft, um sich damit durch individuelle Klasse doch noch über den Strich zu retten. Aber ich sehe Udinese ehrlich gesagt auch mit den Transfers, die sie gemacht haben, also Luca ist ja also ist fest verpflichtet worden, er ist, glaube ich, ein Kandidat auf jeden Fall für, ja, sag ich mal jetzt mal, für gute 15 Tore diese Saison, wenn er fit bleibt.
Oh, 15?
Und, ja. Und ich glaube, also so Ekelin Kamp kennt man, glaube ich, auch noch, also ex-Hertha wird hier aufgekauft von der Serie A. ich glaube, der ist auch ganz gut. Und Alexis Sanchez, wenn er fit ist, wird sicherlich auch noch den einen oder anderen Punktgewinn klar machen. Und auch wenn Samatic nicht mehr da ist, auch wenn Pereira nicht mehr da ist, Wallacy nicht mehr da ist, sind natürlich auch alles Verluste aus der Substanz so. Aber ich glaube, dass der Kader stark genug ist, um eher im Mittelfeld anzugreifen als Platz 18. anzugreifen.
Christian, hast du schon ein bisschen was von Runjajić Spielidee durchschauen können?
Muss sagen, habe jetzt auch noch nicht so viel gesehen. Marius hätte schon viele Personalien gesprochen. Ich glaube schon, dass ihnen ein paar Abgänge wehtun werden, glaube ich, auf lange Sicht. Und wichtig, klar, wir haben jetzt zwar den 26.8., also es fehlen nur noch 5 Tage, aber ich bin schon gespannt, gerade mit Blick auf die Defensive, ob dann am Ende Perez und Puyol auch noch da sind. Wenn die dann noch da sind am 1. September, dann wird es, glaube ich, nur die nächste sein, so ähnlich wie wir es jetzt oft gesehen haben, körperlich extrem stark aufmerksam. Dann glaube ich auch, dass sie nicht in den Abstiegsstrudel reinsinken werden. Ich bin etwas skeptischer als Marius. Ich glaube nicht, dass sie sich Richtung Tabellenmittelfeld bewegen. Ich glaube schon eher, dass sie ein bisschen weiter hinten drin stecken werden. Aber gerade wenn ein Tovin oder so gesund bleibt, hat man schon gesehen, der kann logisch auch spielerisch was einbringen. Dann glaube ich jetzt auch nicht, dass sie unbedingt direkt was mit dem Abstieg zu tun haben.
Ex-Hertha, muss ich da nochmal einen einwerfen, den Francesco auch in seiner These, was so Tutti Liocchi Su-Spieler anbelangt. Matteo Palma, deutscher U17-Nationalspieler, ist im Kader. Saß auch, glaube ich, jetzt schon mal auf der Bank, ja, am ersten Spieltag gegen Bologna. Christian, hast du von dem was gehört? Ist der in den Gazetten, ist der da irgendwie Thema? 16 Jahre jung, Innenverteidiger?
Also, wenn es um die junge Bodinese geht, dann habe ich viel von Bravo gehört, der aus Leverkusen gekommen ist im Sommer. Da muss ich sagen, der hat dann Palma deutlich in den Schatten gestellt. Deswegen muss ich ehrlich sein, zu Palma kann ich gar nicht viel sagen. Aber das zeigt eben schon, dass das zeigt ja auch so ein bisschen den Weg, den Udinese gehen will, dass sie dann vielleicht dann doch immer den einen oder anderen versuchen, so ein kleines Juwel dann schon frühzeitig vielleicht sich zu angeln, um dann vielleicht auch mittelfristig davon profitieren zu können.
Das wäre ja der alte Udinese-Weg. Genau. Den sie aus welchen Gründen auch immer irgendwann mal verlassen haben. Aber ja, Bravo ist, glaube ich, das U19-Europameister geworden mit Spanien.
Ja, genau. Ja. Also der war schon Thema in Italien in den letzten Wochen, dass so einer dann, ja, dass Udinese da einen Zuschlag kriegt.
Ja. Ja, also wenn ich das jetzt schon höre, wird es diese Saison auch mal wieder, also der Tabellentipp so schwer, auch glaube ich bei den Plätzen 1 bis 8, aber auch unten beim Abstiegskampf, da ist dann noch zwei auszusortieren oder unter den Strich zu setzen, extrem knifflig, vor allem wenn wir jetzt zum nächsten Dreierblock kommen. Einen Name ist schon gefallen, letzte Saison als 14. eingelaufen, Lecce, 13 Hellas und 12 Monza. Ich glaube, bei Lecce können wir es relativ kurz machen. Klar, der Auftakt war jetzt im Atalanta 0-4 und dann das 0-2 gegen Inter, was ich geguckt habe, wo ich sie teilweise, ich weiß gar nicht, ob ich sie komplett schlecht fand, ob ich sie da teilweise sogar über meinen Erwartungen positiv wahrgenommen habe, ob das daran liegt, dass Lecce doch was hat, oder, und da komme ich jetzt auf meine These vom Anfang wieder, dass Inter mich jetzt da im zweiten Spiel, klar auch ohne Lautaro und so, aber noch nicht gänzlich überzeugt hat, wo ich dann wieder, aber da kommen wir nachher zu Inter zu, mich selber zu Geduld ermahne und die lange Saison und den breiten Kader und Automatismen und dass vielleicht auch da der ein oder andere Spieler noch nicht wieder komplett den Inzaghi-Ball verinnerlicht hat. Aber um zurück auf Lecce zu kommen, weiß ich nicht, wenn ich mir da das Team von Luca Gotti anschaue und Chantre, ist der jetzt gegangen eigentlich?
Ja.
Ja, ne? Weiß ich nicht. Also ja, Banda, Kristovic und ein guter Torwart. Das ist, glaube ich, zu wenig.
Gerade heute auch fix geworden, Transfer von Ante Rebic.
Den wollte ich gerade reinwerfen. Ja.
Wohin?
Lecce.
Was?
Ja. Okay. Also das Trikot Herr muss bei Markus auf jeden Fall
aktiv.
Ja.
Rettet jemand die Ehre Lecces, die ich jetzt schon so runtergeredet habe? Christian, hast du was zur Verteidigung zu sagen?
Ich probiere es kurz. Klar, 0 Punkte, 2 Spiele, 0-6 Tore. Ich glaube eher, das klingt jetzt vielleicht komisch nach einem 0-4 zu Hause zum Auftakt, aber ich traue Lecce auch in dieser Saison zu, im Stadio Via del Mare daheim ein paar wichtige Dreier einzufangen. Denn ich habe sie gegen Atalanta auch gesehen und die ersten 20, 25 Minuten waren gut. Da hat man auch gesehen vom Schwung, den sie daheim generieren können. Darüber wird es gehen. Also ich glaube, die müssen daheim gerade vielleicht ein paar direkte Duelle gewinnen. Dann glaube ich schon, dass sie mitkämpfen werden. Aber ja, sie werden da unten drin mitschwimmen. Aber ich glaube, das betrifft mehrere Mannschaften. Und dementsprechend, glaube ich, wäre das aber auch nichts Verwerfliches, denn das Lecce in erster Linie geht es darum, nicht abzusteigen. Glaube ich, müssen wir nicht drum herum reden. Und dementsprechend, glaube ich, werden die jetzt nicht extrem unruhig werden, falls das der Fall sein sollte. Ein Name vielleicht noch, auf den man schauen kann, der Kollege Dorgu ist zwar Fußballprofi, glaube ich, in seinem Nebenberuf auch Leichtathlet, denn den, glaube ich, kannst auch auf eine 400-Meter-Bahn oder so schicken. Also wirklich einer, der einen extrem starken Antritt hat, man sieht dann im Abschluss, warum er bei Lecce spielt, weil wenn er einen anderen Abschluss hätte, dann würde er nicht bei Lecce spielen, weil das physische Paket, das er mitbringt, ist wirklich außergewöhnlich. Also Dorgu kann man sich mal aus der Nähe anschauen, der kann explodieren, sagen wir mal so.
Ich glaube, so ein paar Explosionen mehr braucht das Team, das letztes Jahr auf 13 eingelaufen ist, Hellas auch. Da auch wiederum habe ich vor dem ersten Spieltag die Klar als Absteiger gehabt in einer WhatsApp-Gruppe zum Elf-Fragen-Podcast. Ganz liebe Grüße. Und ich glaube, mit Hellas haben auch viele sonst in der Community und dort auch gesagt. Dann kam das Spiel gegen Napoli. Ja. Jetzt habe ich sie gerade über 90 Minuten gegen Juve gesehen. Und da haben sie es 10 Minuten ganz gut gemacht, als sie intensiv angelaufen sind. Und dann war es das. Und ja, André Duda, zweites Spiel, zweite gelbe Karte. Der macht auch nahtlos da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Also erste Sperre incoming. Ich bin mir nicht sicher, ob da die Qualität und die taktische Raffinesse der Spieler reicht, um das, was Zanetti umsetzen möchte, umzusetzen. Das gab es bei Venezia auch schon mal. Und da ist dann immer die Frage, ob ein Trainer, der vermeintlich taktisch zu geschult oder zu modern ist, der Richtige für eine solche Mannschaft, die sich im Umbruch befindet, ist. Die These stelle ich mal in den Raum.
Ich glaube, der Trainerwechsel ist das entscheidende Kriterium bei Hellas, weil sie mit Baroni letzte Saison wir hatten das ja in der Saisonrückschau, ich glaube, wir haben ihn alle auch als einen möglichen Kandidaten für den Trainer der Saison bezeichnet. Und der Verlust wiegt, glaube ich, schwerer als alle Noslins und Kabals und die auch alle gut waren und so. Aber ich glaube, dass diesen Baroni da zu ersetzen, das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, egal wie gut Zanetti taktisch geschult ist. Und er hat mich leider eigentlich auf keiner seiner Stationen in der Serie A bisher nachhaltig überzeugt. Und ich bin gespannt, ob er das auch wieder mit einem komplett durcheinander gewirbelten Kader, wo bestimmt auch viel Talent bei ist, ob er das mit denen hinbekommt. Und also Hellas, trotz des Sieges gegen Napoli, den ich nicht zu hoch hängen würde.
Verstehe mich nicht falsch. Also da hat Zanetti ja auch einen guten Kniff gemacht. Ne? Da hat er das sein eigen ursprüngliches System umgespielt und so konnte so halbwegs gespiegelt. Aber selbst da gehört ja irgendwie auch zur Wahrheit dazu, dass Napoli da in der ersten Halbzeit auch 2-3 Tore machen kann. Und dann stehen sie vielleicht mit einem Saisonstart ähnlich wie Lecce da.
Eben.
Siehst und glaube ich, in der Gesamtbetrachtung bleibe ich da fast bei meiner Einschätzung noch vor dem ersten Spieltag. Bist du da weniger kritisch mit Zanetti wie wir, Christian, oder wie siehst du das in Verona? Und ja, natürlich sind da extrem viele Spieler wieder weg einfach und da ist jedes Jahr ist es ein großer Kampf, da irgendwie das Ganze aufzufangen.
Ihr habt wunderbar vieles auf den Punkt gebracht. Gerade das mit Baroni bin ich auch fest überzeugt, dass das ein extrem schwerwiegender Abgang ist. Um ein bisschen Hoffnung zu machen, vielleicht allen, die es mit Hellas halten. Gott sei Dank aus Hellas Sicht ist Sean Soliano noch da, der Sportdirektor. Denn was der in den letzten ein, zwei Jahren schon geleistet hat, eben ist mehr als beeindruckend. Da gibt es auch viele in Italien, die der Meinung sind, dass der mittlerweile auch bei einem größeren Verein irgendwann mal seine Arbeit einfließen lassen sollte. Denn auch in diesem Sommer die Herren Mosquera und Livramento, die ja gleich am ersten Spieltag gegen Napoli getroffen haben, die haben zusammen 1,2 Millionen Euro gekostet. Also so viel zum Thema. Hellas hat es bis jetzt unter Soliano immer wieder geschafft, sich irgendwie personell neu zu erfinden. Ich glaube auch, ich lasse mich auch nicht vom Napoli-Sieg blenden. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Auch hier vielleicht möchte ich einen Spieler noch hervorheben. Mario, du hast ihn jetzt 90 Minuten gesehen. Ja, und ich weiß, er hat heute ein sehr dummes Foul zum Elfmeter gemacht. Aber er hat Chachua als Rechtsverteidiger. Von dem werden wir auch noch hören. Und zwar auch in anderen Sphären. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, da hat Christian recht, da sind sehr gute Ansätze bei dem zu erkennen. Der ist heute irgendwann einfach gebrochen worden und dann ging auch nichts mehr. Aber das galt auch für alle seine Mitspieler.
Hab hier auch noch eine These von Francesco einzuwerfen, denn er sagt, wenn Coppola von Hellas eine gute Vorrunde spielt, spielt er ab der Rückrunde bei einem der großen Teams.
Ja, es wär der klassische Hellas-Move, oder? Wenn im Winter dann wieder die halbe Mannschaft verkauft wird. Es ist ihnen wirklich nicht zu wünschen, dass das jetzt immer so geht, weil Soliano hin oder her, du kannst nicht alle 6 Monate eine Mannschaft komplett neu erfinden. Also ich glaube, das wird auf lange Sicht nicht gut gehen.
Ein weiteres Team, das letzte Saison souverän im Mittelfeld eingelaufen ist und das sich irgendwie heuer auch weiter unten anzusiedeln denke in meinem Tabellentipp, ist der Verein aus Monza. Und ich bin mir ganz unsicher. Also ich habe die zu wenig gesehen. Ich habe sie einmal in der Coppa gesehen und wir wissen genau, wie erste Pokalrunden einzuschätzen sind, aber da waren sie so Krütze gegen Südtirol. Jetzt stelle ich mir die Frage, ist der doch durchaus mit sehr erfahrenen Spielern bestückte Kader genau deswegen einer, der am Schluss dann doch noch easy 3-4 Teams hinter sich lässt? Oder sind diese erfahrenen Spieler die, die genau dann irgendwann nicht die notwendige Energie haben und diesen Abstiegskampf, in den sie vielleicht aus meiner Sicht rutschen werden, anzunehmen und dann doch auf einmal so einen, ich glaube, Michael hat es bei Twitter geschrieben, das Sassuolo der diesjährigen Saison werden.
Den hat Francesco auch in seine Liste an Thesen gepackt. Und ja, kann schon passieren, dass wenn man da eben einmal in diesen Strudel reingerät und das alles Spieler sind, die das vielleicht schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht haben.
Mit Nachdruck möchte ich Luca Caldirola dann natürlich ausklammern.
Ja klar, der kennt das.
So hab ich, du Schwein, so habe ich das nicht gemeint. Ich meine, ja, schwierig. Eigentlich, also die Namen lesen sich eigentlich gut genug wieder für Platz 13 plus, aber
ja,
ich weiß es nicht.
Ich bin auch skeptisch, muss ich auch sagen. Also ich habe so ein bisschen ein Gefühl, ist wirklich nur ein Gefühl, kann man ja auch nicht belegen, es sind ja auch erst zwei Spieltage gespielt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob die Luft ein bisschen raus wäre. So, Polpani, Di Gregorio sind schon auch wichtige Abgänge und Palladino darf man auch nicht unterschätzen. Der hat da schon auch sehr gute Arbeit geleistet. Und ein Wort zu Alessandro Nesta. Also ich finde es großartig, wirklich großartig, dass Alessandro Nesta Serie A trainiert, weil für mich Alessandro Nesta einer der größten Spieler, die ich spielen haben dürfen, sehen. Also wirklich großartig. Nur es ist kein Zufall, dass Monza jetzt nach zwei Spieltagen die Null stehen hat. Zwar die Null vorne. Schaut euch mal an, oder ich habe es mir genau angeschaut. Letztes Jahr mit der Reggiana hat Reggiana in 38 Saisonspielen 38 Tore geschossen. Waren damit der drittschlechteste Angriff der Serie B. Und das werden wir häufiger in dieser Saison sehen. Also Monza wird nicht die große Spektakelmannschaft sein. Und dann ist halt die Frage, ob die Maldinis oder Dani Mota, so wie auch immer, dann halt den einen Kniff haben, um dann auch knappe Spiele zu gewinnen. Ich glaube, es wird keine einfache Saison für Monza.
Und Andrea Petagna war auch noch nie ein Spieler, der einen Schuss aufs Tor für ein Tor braucht. Sondern halt doch eher fünf und dann fällt er einmal mit Ball ins Tor und das aber halt auch nur alle 10 Spiele. Ich weiß, es gibt große Andrea Petagna-Verehrer hier unter der Community, aber sorry to say, und weil du gerade Nesta angesprochen hast, ich habe den mal das muss ungefähr 4 Jahre her sein, Perugia, war ich einmal dort im Stadion und ja, das, was du gerade auch gesagt hast, Christian, also das ist keiner, wo ich jetzt sage, seine Idee des Fußballspielens nach vorne hin ist eine, die mich mitreißt und wo ich sage, ja, da gehe ich mit. Aber es ist auch die Frage, vielleicht brauchen sie das in der Saison auch gar nicht, sondern halt dann doch eher ein Tor und keins kriegen oder kein Tor und keins kriegen und dann ein paar Punkte zusammenömmeln. Aber ich bin auch sehr, sehr skeptisch bei Monza dieses Jahr.
Ab und zu mal einen Freistoß auf Milan Djuric treten. Ja. Aber ich bin kein Fan davon, dass das reicht.
Kommen wir zu einem, bevor wir vielleicht dann auch langsam in die Zweierblöcke gehen, würde ich noch gern einen Dreierblock, der wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher werden wird, reingehen. Die Plätze 11, 10, 9 der vergangenen Saison. Genua, Napoli, Torino. Genua. Christian, wir durften sie am ersten Spieltag gegen Inter machen. Albert Gudmundsson abgegeben. Ja, Retegi abgegeben. Ja, aber immer noch Cilladino Masterclass. Spiele eng halten. Pinamonti geholt. Sehr smart. werden mit dem Abstieg, das spoilere ich jetzt schon mal vorweg, überhaupt nichts mit zu tun haben und ich gehe vielleicht fast sogar so weit, dass Genua Möglichkeiten hat, sogar in der Tabelle besser dazustehen am Ende der Saison, als sie das letzte waren, die schon überragend war. Finde ich, kann man sich gerade jedes Heimspiel von denen immer anschauen, mit dem Stadion, mit der Kulisse und mit der Energie, wie die Fußball spielen. Ganz fantastisch, ganz fantastisch.
Ja, gehe ich ganz kurz schnell mit rein. Absolut, du sagst, es war wirklich, allein dieser Auftakt in Marassi war wieder, ich glaube, ich habe es irgendwann auch gesagt, spät raus, da war viel Marassi-Liebe dann schon mit dabei. Also ich muss auch wirklich, ja, ich weiß, es sind erst zwei Spieltage rum, alles klar. Und wir haben Gilardino auch letzte Saison gelobt, aber allein in diesen zwei Spielen, also wie underrated Gilardino, glaube ich, immer noch ist, so vom Gefühl her, muss ich sagen, wirklich, also da ziehe ich alle Hüte, die ich habe und nicht habe. Und deswegen gehe ich mit allem mit, was du gesagt hast. Gudmunds und Retegi verlieren ist, boah, Tantaroba ist wirklich viel, aber ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft, Binamonte, bin ich voll bei dir, extrem cleverer Schachzug und die kommen, da stimmen die Abläufe, da stimmt das Läuferische. Also ja, den Rest hast du schon gesagt, Mario, die werden gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben und die machen wirklich Spaß und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich Gilardino in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird, denn anscheinend in Italien wurde jetzt mal die steile These, aber es wurde die These aufgestellt, Gilardino ist im Moment der beste Trainer der 2006 Weltmeister. Und jetzt könnte sie mal im Kopf alle durchgehen. Die meisten lässt er locker hinter sich. Die Frage ist vielleicht mit De Rossi. Gut, bei De Rossi, den kann man jetzt noch vielleicht, das ist die Anzahl der Spieler noch nicht so groß, aber allein das zeigt, weil das sind ja doch einige auch Trainer geworden und sind es immer noch. Aber Gilardino im ganz still, heimlich und leise macht sich wirklich zum richtig, richtig guten Trainer.
Ist für mich auch absolut Kandidat. Nächstes oder spätestens übernächstes Jahr. Ich meine, vielleicht können sie ihn ja auch lange halten und er kann da irgendwie so eine coole Geschichte schreiben und die auch mal in den Europacup führen. Aber ansonsten definitiv ein Kandidat, der auch von noch größeren Vereinen gerufen werden wird. Er kennt ja auch genügend von denen aus seiner eigenen Laufbahn, hat ja überall gespielt. Wobei, nee, bei den ganz Großen eigentlich ja nur bei Milan, ne? Aber ja. Schließe ich mich, glaube ich, auch dem an, was ihr gesagt habt. Gespannt bin ich, was er aus Miretti macht, den sie von Juve geliehen haben. Der, finde ich, so ein bisschen stagniert ist letzte Saison. Und vielleicht jetzt so ein Trainer, der noch ein bisschen andere Spielidee hat, als Allegri das hat. Vielleicht kann er unter dem dann den nächsten Schritt machen. Das würde ich befürworten.
Ja, gibt es nichts hinzuzufügen.
Außer ein Satz noch zu Herrn Frendrup. Schaut euch gerne immer wieder den an. Also, haben wir auch letzte Saison schon besprochen, ich weiß. Ja. Aber der wird, also auch wenn ich vielleicht, wenn Genoa sich weiterentwickelt und in den nächsten Jahren vielleicht weiter oben anklopft, aber ich glaube, der wird in nicht allzu langer Zeit, wird er auch bei noch größeren Vereinen unterwegs sein.
Ja. Mhm. Läuft der ab und zu ein bisschen viel?
Das ist einer, der gar nicht mal so viel rumsteht, würde ich mal sagen.
Gilt auch für Antonio Conte an der Seitenlinie. Der ist aber ein bisschen ausgeflippt gegen Atalanta im positiven Sinne. Da haben wir jetzt wieder das Ding. Napoli. Jetzt haben wir sie schon zwei Spiele gesehen. Was machen wir damit?
Bologna, nicht Atalanta, ne?
Was? Ach, gegen Bologna. Ja, 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 Gott, ja. Was machen wir mit der SSC? Und was, also jetzt ist tatsächlich, das ist das einzige Ding, ne? Klar, wir sind weiter vorangestritten im Mercato, aber der Schlussstrich ist ja noch nicht überall gezogen. Was sagt das Transfermarkt-Funkhaus zu den letzten Entwicklungen in Süditalien?
Ich weiß, ich glaube nicht, dass das schon sehr, also so Richtung Zielgerade unterwegs ist, aber es gibt ja doch bei Osimhen aktuell noch wieder die eine oder andere Entwicklung Richtung Saudi-Arabien, aber vielleicht doch Richtung Chelsea noch mal gucken. Aber da sieht es sehr danach aus, als würde Napoli von den ursprünglichen Forderungen mittlerweile sehr, sehr weit abweichen auch. Und da kann man dann wieder nur sagen, De Laurentiis, was ist mit dir? Letzte Saison wollte er ihn nicht gehen lassen, als er unbedingt weg wollte. Hätte vielleicht die über 100 Millionen bekommen und jetzt geht er vielleicht für 60, 65. Das ist schon fatal. Also ich glaube, Manager bei großen Unternehmen würden dafür entlassen werden. Kannst du nicht entlassen werden, wenn du der Besitzer bist, aber naja. Ich hoffe aber für den Verein selbst, dass sie das Theater beenden können und dass dann Lukaku eben kommt und da dann Ruhe, soweit Ruhe in Neapel möglich ist, einkehren kann. Ich finde das gut sozusagen, dass sie auf diese Schmach von Verona so geantwortet haben jetzt gegen Bologna, die natürlich auch lange nicht da sind, wo diese letzte Saison waren, noch nicht in Klammern oder ja, glaube nicht, dass sie da auch wieder hinkommen werden, aber also bei der Mannschaft geht was und den ganz großen Abgesang muss man auf jeden Fall nicht auf sie schreiben und ich glaube, das konnte das auch über die gesamte Saison sehr gut hinbekommen wird.
Ganz kurz dazu noch, ne? Also es ist schon ein wahnsinniges Upgrade, wenn du Buongiorno statt Jesus spielen lässt. Das ist meine Erkenntnis aus den ersten zwei Spieltagen.
Ja. Überraschung.
Ja, das ist ein Plus, ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich bin sehr positiv, was Napoli betrifft. Ich glaube, wir haben auch am Ende der Saison schon geredet, als ich so angedeutet hat, dass Conte kommt. Klar, das ganze Theater mit Osimhen, das lief alles nicht so, wie es sein sollte, aber allein jetzt zu zeigen, dass sie Lukaku fix machen, noch bevor Osimhen weg ist, weil das war ja immer die große Fragezeichen, wie sie das handeln, zeigt für mich, dass sie ganz klar den Weg von Conte gehen. McTominay und Gilmour sind ja auch noch so ein paar Kandidaten, da kommt ja vielleicht auch noch was. Neres ist jetzt ja auch schon in der Stadt, hat ja auch schon was vorgelegt. Also und Buongiorno, danke Mario, dass du ihn angesprochen hast. Buongiorno ist ein überragender Verteidiger, der das schon bei Torino gezeigt hat und der, glaube ich, unter Antonio Conte das nochmal verbessern wird. Ich bin auch deshalb wahnsinnig positiv zu Neapel, weil ich es glaube, dass sich nicht nur aufgrund der EM, sondern jetzt aufgrund der Anstauung der letzten zwei, drei Spielzeiten mit wahnsinnig langen Spielzeiten, viele Topspieler, ja, große Turniere, die WM ja unterm Jahr, jetzt die EM nach der Saison, dass es ein unfassbar großer Vorteil ist, wenn du dich nur auf die Liga konzentrieren kannst. Also für mich ist das ein unfassbares Plus, das Neapel in dieser Saison hat, im Gegensatz zu allen anderen italienischen Topclubs, die ja alle zweigleisig unterwegs sind. Und deswegen gehe ich zu 99,8% davon aus, dass Napoli nächstes Jahr wieder Champions League spielen wird, weil diese Symbiose aus Sonntagsspielen, ein, zwei Tage ein bisschen locker und dann aber die ganze Woche den Conte-Fußball indoktriniert bekommen, wird meiner Meinung nach aufgrund der Konstellation reichen. Kleine Klammer dazu, dürfen wir nicht vergessen, die Champions League, auch die Europa League, das sind diesmal ja 8 Gruppenspiele auch noch, sind ja nochmal mehr Spiele. Im Januar kriegen die alle nochmal 2 Spiele reingedrückt. Das ist für mich so ein großer Vorteil. Da ist mal der Kader erstmal sogar zweitrangig und der Kader von Napoli ist jetzt trotzdem aber ein sehr guter. Dementsprechend für mich ganz, ganz klar Daumen nach oben.
Gehe ich mit, nehme nochmal einen Tabellentipp nicht vorweg. Aber geht in die ähnliche Richtung. Buongiorno haben wir gerade angesprochen. Der kam von Torino. Und die haben einen neuen Trainer. Und die stehen mit 4 Punkten da, die sie geholt haben gegen Milan und gegen Atalanta. Sie haben einen unfassbar guten Torwart. Nicht nur seit dieser Saison, aber das hat er jetzt am Wochenende auch nochmal wieder bewiesen. Elfmeter in der 6. Minute der Nachspielzeit von Mario Pašalić gehalten. Ja, und vor allem, also, ich sag mal ganz ehrlich, Paolo Vanoli, ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm, als dass ich jetzt irgendwie gedacht hätte, dass das wird jetzt irgendwie gut funktionieren, sondern dachte eher irgendwie, klar, nach Juric und so und paar wichtigen Abgängen wird es schwierig. Und jetzt sind die zwei Spiele eben absolviert und ich denke mir, huch, also, und gegen Milan führen sie ja lange 2-0 sogar, ne? Wer möchte was dazu sagen?
Nur soweit, dass Paolo Vanoli, und das verifiziere ich gerade nochmal, aber Doch, genau. Der hat im UEFA Cup Finale 99 für Parma getroffen. Deswegen wusste ich natürlich schon immer, dass er ein fantastischer Trainer ist. Alles, was ich bisher gelesen habe, habe von denen noch kein Spiel über 90 Minuten gesehen, aber dass er den Juric-Fußball sehr, sehr schnell schon hat vergessen lassen, in Anführungszeichen, und da sehr, sehr viel umgekrempelt hat, was offensive Qualität anbelangt und ein bisschen Risikobereitschaft, was es unter Juric nicht gegeben hat, und dass der Toro gerade so ein bisschen wie der kann man eine Brücke vom Toro zum Phönix schlagen, ich weiß nicht so genau, aber so ein bisschen aus der Juric-Klammer befreit. Das klingt so böse, denn Ivan Juric ist ein geiler Trainer und aber hat ja unter ihm das Potenzial, das man ihm bescheinigt hat, nie so weit abgerufen, dass der nächste Schritt gemacht wurde. Und vielleicht ist Vanoli jetzt einfach der auch darauf aufbauend diesen Schritt machen kann mit Torino. Und deswegen ist mein Hot Take, dass Torino das Bologna der neuen Saison wird, auch wenn sie kommen nicht in die Champions League, aber sie werden das Bologna dieser Saison.
Mhm. Die hatten noch einen super spannenden Mercato, ne? Die haben jetzt noch Borna Sosa geholt. Ich meine, mal 2 Jahre zurückgedacht, da war auch er der mit einer der heißesten Shits in der Bundesliga so.
Haben natürlich Bellanova verloren, also neben Buongiorno auch Bellanova, also die beiden besten Spieler des Teams wahrscheinlich letzte Saison. Trotzdem, ja, die können was.
Und apropos Parma, die haben Jan Karamo geholt, ne? Kannst du ja, hast du den noch drauf?
Wo? Der war auch schon da.
Was haben die den geholt?
Ach so, was?
Ja. Die haben sie dann fest verpflichtet.
Ach so, stimmt, der war geliehen. Ah, in diese Falle trete ich immer in der Serie A. Ja, fest verpflichtet nach Laie. Bla, bla, okay. Ja, mein Gott.
Ich glaube, dieser Schotte, Jay Adams, der ist auch ganz gut, glaube ich, Spieler des Spiels gegen Atalanta geworden jetzt auch. Also, da ist schon Qualität.
Kann mir jemand auf Anhieb kurz den Mann aussprechen mit der Rückennummer 72?
Jetzt musst du uns helfen mit den Rückennummern.
Aaron Kamakiel. So, komm, Christian.
Nee, kann ich nicht. Ich habe jetzt auch gerade, ich weiß gar nicht, über wen wir da reden, muss ich sagen.
Ach so, der ist glaube ich, ein Primavera-Spieler, der jetzt eingewechselt wurde, ne?
Der wurde jetzt eingewechselt. Der ist aus der eigenen Jugend.
Der Freund eines jeden Kommentators.
Ja. Wahrscheinlich Ciamaclicella.
Ja, ich finde Torino auch sehr spannend. Ich glaube, sie sind unter Juric jetzt Neunter geworden, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Viel weiter für ein Toro hoch, wenn wir dann wieder beim Rest sind, glaube ich, irgendwann ist halt auch eine natürliche Grenze erreicht, würde ich mal sagen. Und Bellanova plus Buongiorno verlieren ist halt schon sehr happig. Also das, aber, und jetzt haben wir die ganzen negativen Sachen, ich wusste zwar nicht, wie Marius, dass Herr Vanoli für Parma in UEFA Cup Finale getroffen hat, aber was ich weiß, ist, dass Herr Vanoli sehr lange Co. von Conte war. Und wenn man sich ein bisschen die ersten 2 Spiele gesehen hat, ich habe von Torino jetzt auch schon einiges gesehen, es ist wirklich beeindruckend, wie kodifiziert teilweise die Angriffe schon sind. Also Vanoli ist wirklich, schaut euch mal an, wie oft, wie gut die Abläufe sind von den Gegenbewegungen der Stürmer kommt kurz, dann geht der Achter gleich in den Raum rein. So sind ja auch Tore gefallen, sowohl gegen Atalanta als auch gegen Milan. Also Vanoli ist wirklich einer, glaube ich, hat mit Venezia letztes Jahr einen großartigen Job gemacht und ist wirklich drauf und dran, sich jetzt in der Serie A zu etablieren. Also traue ich auch sehr viel zu. Das, was Marius gesagt hat, es ist einfach spielerisch dynamischer. Ricci profitiert sehr davon. Der ist jetzt wirklich auch ein bisschen offensivere Rolle, kommt da viel aus der Tiefe des Raumes. Das ist eine richtig coole Mannschaft. Ich glaube, also mit Bellanova und Buongiorno hätte ich ihnen auch noch einiges mehr zugetraut. So bin ich jetzt mal gespannt, zu was dann reichen wird. Aber auf jeden Fall Vanoli für mich ein Take für einen Trainer, der dieses Jahr sehr, sehr, sehr überraschen kann, und zwar sehr positiv. Und ein Satz noch zu Herrn Zapata. Wenn Zapata fit ist, was er jetzt schon seit einigen Monaten ist, ist das immer noch ein überragend grandioser Stürmer. Und das, finde ich, hat man jetzt in den ersten zwei Spielen auch schon gesehen. Also was der da vorne mitbringt, ja, hoffentlich bleibt er gesund, denn gesunder Zapata, ja, Top-Stürmer, Punkt.
Würde tatsächlich der Fiorentina ganz gut tun. Und da kommen wir zu den nächsten drei Teams. Ich mache das weiter im Dreierschritt, da kann ich das besser für euch in die Kapitelmarke eintragen. Achter war die Fiorentina in der vergangenen Saison, davor Lazio und die Roma. Und die Fiorentina habe ich jetzt zweimal etwas ausführlicher begutachten dürfen in einem wilden Hinspiel gegen die Puskás Academy. In der Conference League Qualifikation, als man früh 0-2 zurücklag, das Spiel dann gedreht hat und doch noch kurz vor Schluss dann das 3-3 gefangen hat. Also da ist man tatsächlich jetzt auch dann nächste Woche noch gefordert, irgendwie abzuliefern, in jedem Fall. Und jetzt kommt man dann, nachdem man 3 Tore erzielt hat, am Wochenende gegen Aufsteiger Venezia nicht nur über eine 0-0 hinaus, als man, da haben wir letzte Woche auch schon drüber geredet, Marius, immer noch ein bisschen so das behalten hat, was der alte Trainer teilweise immer ihn immer vor Probleme gestellt hat in Firenze, denn dass man zu wenig aus den Aktionen im Schlussdrittel macht und deswegen da nur einen Punkt holt, auch am ersten Spieltag ja nur einen Punkt gegen Parma. Und da frage ich mich so ein bisschen, Quo Vadis, Fiorentina mit Palladino?
Tja, ab Mois kennen dann der Stürmer ist, der das ändert. Immer noch talentiert, ja, ist immer noch erst 24, das ist auch schon das ist irre, ne?
Ja.
klar, Gudmundsson, wobei ich da gab es ja so eine Geschichte im Sommer jetzt auch, die man, finde ich, nicht unter den Teppich kehren darf. Ich meine, dass der in Island, ich weiß nicht, ob es das Verfahren schon abgeschlossen ist, aber dass der in Island angeklagt ist wegen einer Missbrauchsgeschichte. Christian, hast du das mitbekommen?
Ja. Das ist richtig.
Und da habe ich mich gefragt, inwieweit ihn das, also natürlich erstmal, ja, wie man das jetzt, ich stecke nicht in diesem Verfahren tief genug drin, um das irgendwie bewerten zu können, aber unabhängig davon, ob schuldig oder nicht, macht das ja sicherlich was mit dem und da frage ich mich, ob er dann eben diese Sache aus Genua, diese Form überhaupt mitbringen kann und inwiefern er für Florenz direkt eine große Hilfe ist.
Mhm. Ja, also klar, der Saisonstart war jetzt nicht das, was sich die Fiorentina erwartet hat. Und trotzdem glaube ich, finde viele Entscheidungen, die sie getroffen haben, sehr logisch und auch sehr schlüssig, angefangen von Palladino. Also für Palladino finde ich genau der richtige Schritt, von Monza jetzt den nächsten Schritt zu machen, dann bei einem Club wie der Fiorentina, auch Colpani mitzunehmen, der die Automatismen von Palladino schon kennt. Das kann sich bezahlt machen. Gudmundsson, klar, ich glaube auch nicht mehr, dass der nochmal so eine Saison spielt wie vergangene Saison. Aber selbst wenn der auf 80% von dem kommt, was er letzte Saison gespielt hat, dann würde ich sagen, bringt er immer noch einiges mit, das einer Serie A-Mannschaft sehr weiterhelfen kann. Ja. Und bei Ken bin ich, also auf dem Papier finde ich das auch sehr schlüssig, was sie da gemacht haben. Ich glaube, dass Ken ein Spieler ist, der einfach Vertrauen braucht und das Vertrauen wird er jetzt bei der Fiorentina kriegen, weil er einfach ganz klar die Eins jetzt da vorne drin erstmal ist. Also ich glaube nicht, dass ihm die Beltran jetzt erstmal groß streitig machen wird. Und ich glaube, dass Ken zweistellig werden kann, die Saison. Der bringt schon einiges mit, hat bei Juve auch gar nicht so eine schlechte Quote gehabt, obwohl er wirklich wenig gespielt hat. Also was ich damit sagen will, allein die ganzen Entscheidungen finde ich schlüssig. Jetzt darf man nicht unter den Teppich kehren, dass Nico Gonzalez nicht mehr da ist. Das ist ein schwerwiegender Verlust. Und
Kostic,
das ist
meiner Meinung nach, bekommen sie dafür noch, ne?
Ja, bei Kostic ist es anscheinend jetzt auch ein bisschen ruhiger geworden. Ich bin nicht so fest überzeugt, dass das mit Kostic und der Fiorentina was wird. Also die werden noch was machen, ja. Aber das große Thema, und ich glaube, da sind wir jetzt auch schon bei den ersten zwei Spieltagen, wir dürfen nicht vergessen, die Dreierkette von Palladino ist weit weg von dem, was Italiano über viele Jahre jetzt mit Viererkette und die Abläufe. Also es ist wirklich ein anderer Fußball, den Palladino da versucht zu implementieren. Und das, glaube ich, wird einfach ein bisschen Zeit brauchen. Und dementsprechend mal schauen, wie viel Zeit es braucht. Aber wie gesagt, ich finde viele Entscheidungen schlüssig. Und ich glaube auch, wenn dann mal die Automatismen eingespielt sind, dass gerade die Außen wie ein Dodo über rechts, der aus einer Dreierkette, wenn er als Schienenspieler kommen kann, nochmal mehr seine Stärken einbringen kann. Parisi über links vielleicht auch. Ich bin relativ positiv bei der Fiorentina, auch wenn es die ersten zwei Spiele nicht hergegeben haben.
Christian ist immer sehr positiv.
Aber nicht bei 20, weil sonst würden ja alle 20 Meister werden.
Ja, deswegen wollte ich gerade direkt mal zum nächsten springen und dich fragen, wie positiv du bei Lazio bist.
Also was mich bei Lazio sehr positiv stimmt, damit ich beim Positiven bleiben kann, Immobile weg, Luis Alberto weg, letztes Jahr Milinkovic-Savic weg. Also Lazio hat jetzt im Prinzip innerhalb 12 Monaten seine mit Abstand nicht nur besten, sondern auch charismatischen Spieler verloren. Dementsprechend auch wahnsinnig viel fußballerische Qualität verloren. Aber ich glaube, dass gerade die Spielertypen halt auch jetzt über sehr viele Jahre sehr, ja, wie soll man das beschreiben, in der Kabine halt auch sehr dominant waren. Und so vielleicht bei Lazio ein bisschen der Effekt eintreten kann, der bei Napoli eingetreten ist, als die Insignes, die Mertens, die Koulibalys nicht mehr da waren. Nicht falsch verstehen, ich will damit nicht sagen, dass Lazio dieses Jahr Meister wird. Davon gehe ich jetzt nicht unbedingt aus. Aber ich glaube, dass dadurch, dass Lazio auch ein bisschen unter dem Radar läuft, also über Lazio redet wirklich kaum jemand von den Top-Teams. Da wird echt über alle anderen geredet, aus guten Gründen auch, über Lazio nicht. Und ich glaube, dass Barone da mit seiner Art, Barone, der sich das wahnsinnig verdient hat, auch diese Chance zu kriegen, und ich glaube, der auch viel über, ja, einfach über Trainingsarbeit kommen wird, dass sich da vielleicht bei Lazio so ein bisschen dieses unter dem Radar fliegen positiv entwickeln kann.
Okay, glaube ich überhaupt nicht. Wenn sie trotz einer mehr als mittelmäßigen Saison an Baroni festhalten und Geduld beweisen, dass er dann was bei Lazio aufbauen kann, aber nicht in dieser Saison. Und mit mehr als mittelmäßig meine ich auf jeden Fall einen zweistelligen Tabellenplatz.
Oha, ja.
Wie geht's dir damit, Marius?
Oha, muss ich auch kurz sagen.
Zweistellig sehe ich sie nicht. Ich glaube, wir haben letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Klar, extrem krasser Qualitätsverlust. Philippe Andersson darf man natürlich auch in dem Fall nicht unterschlagen. Find aber doch, wenn ich mir die Zugangsseite angucke, also wenn Boulaygia wieder an seine Form von nicht letzte, sondern vorletzte Saison anknüpft, dann kann das ein Riesengewinn werden für Lazio. Noslin, den Baroni von Hellas kennt, der in der Rückrunde mega fantastisch gewesen ist. Castrovilli muss man natürlich gucken, ob er fit bleibt. Tavares auch jetzt seit Jahren schon in den großen Ligen immer viel Spielzeit gesammelt. Ich glaube, dass die schon gute Sachen dahingehend gemacht haben und dass Baroni eben einfach als Trainer stark genug ist, das so hinzubekommen. Ich sehe sie auch nicht, also lange nicht um die Champions League spielen oder so. Und ich glaube auch, dass wenn sie ihm noch ein Jahr geben, dass es dann noch mal besser wird. Aber ich bin überhaupt nicht pessimistisch, was Lazio anbelangt. Da sehe ich eher einen anderen Verein aus Rom. Oh yeah. Aber auch nicht auf Platz 11 oder so.
Ja, okay, Marius, dann erzähl mal was zu Roma, wenn du gerade schon so geschossen hast in Richtung der Cialo.
Ich kann das gar nicht an was Bestimmten festmachen und vielleicht ist das auch wieder dieses, jetzt sind zwei Spiele gespielt und es ist nicht so gut gestartet, was aber eigentlich auch noch überhaupt nichts aussagt. Spannend, aber das ist vielleicht so ein bisschen auch mit den letzten Spielen der letzten Saison ein bisschen so die erste leichte Ergebniskriselchen oder so für De Rossi ist und wie er da rauskommt halt. Jetzt ist natürlich das Theater um Dybala endlich beendet. Ich habe es bei Instagram schon geschrieben, er ist unserem Aufruf gefolgt und hat Nein zu den Millionen aus Saudi-Arabien gesagt. Ich will es jetzt nicht jinxen, es sind ja noch 3 Tage Zeit, aber Mh, ich weiß nicht so recht. Ich finde eigentlich, dass sie sich super verstärkt haben. Und ich will auch optimistisch bleiben, dass De Rossi ein guter Trainer ist. Vielleicht ist es einfach so dieses, ich habe sie jetzt jahrelang immer sehr weit oben in die Tabelle getippt. Und ich will nicht verhehlen, dass das ein Verein ist, für den ich auch leichte Sympathiepunkte besitze. Und vielleicht klappt es ja besser, wenn ich sie nicht auf den Champions-League-Platz tippe.
Findest du wirklich, dass sie sich gut verstärkt haben und der Mercato der Roma ein guter war, Christian? Ich nehme Marius einfach die Frage weg.
Das ist okay. Also ich finde, sie brauchen definitiv noch was in der Abwehr. Da passiert ja aus Romas Sicht hoffentlich auch noch was. Kevin Danzo ist da ja anscheinend sehr hochstehender oder steht hoch im Kurs. Also ich finde, gerade im Abwehrzentrum brauchen sie unbedingt noch was, denn wenn Mancini und Dika was passiert, dann im Moment, glaube ich, ist der nächste Smalling. Und Smalling, ja, mit seiner Verletzungshistorie und so. Also da brauchen sie unbedingt noch was. Ich habe jetzt auch relativ viel von der Roma gesehen. Ich fand Lefebvre sehr vielversprechend. Das ist, glaube ich, einer, der wirklich da im Zentrum nochmal was Neues dazu bringt. Ich habe einfach, das ist nur ein Gefühl, ich habe ein großes Fragezeichen bei Dovbyk. Ich weiß nicht warum und auch jetzt nicht nur, weil er die ersten zwei Spiele nicht getroffen hat. Das hätte ich auch vom ersten Spieltag gehabt. Ich weiß nicht, kann es auch schwer greifen. Und dann logisch das Zusammenspiel Solé plus Dybala, das muss ich auch irgendwie, also ich weiß, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was Marius meint. Ich glaube, dass der Rossi wirklich ein paar tricky Situationen zu lösen hat. Definitiv. Aber ich habe großes Zutrauen in der Rossi. Und ich glaube, ich meine, das mit der Champions League Quali, da kommen wir später dann wieder bei den Tabellenplatzierungen. Ja, es gibt halt nur mal auf dem Papier nur vier Plätze. Also das ist halt in der Serie A mittlerweile einfach sehr, sehr schwierig. Deswegen wäre für mich jetzt auch, also ich weiß, für die Roma wäre es wahrscheinlich eine Enttäuschung, aber wenn die Roma nicht Top 4 landet, dann muss das meiner Meinung nach nicht mal unbedingt was damit zu tun haben, dass sie nicht eine gute Saison spielen, sondern dass das, ja, da gibt es halt externe Faktoren, sprich andere Top-Clubs. Ich hoffe, dass der Rossi den Weg jetzt erstmal weitergehen kann und auch wird. Und dann habe ich einfach Zutrauen, dass der Rossi zwischen den Pellegrinis, Solés, Dybalas und Dovbyks irgendwie eine gute Balance findet, weil die muss er definitiv finden, gar keine Frage.
Ja, ich meine, Dovbyk hat auch das in Cagliari dieses Ding, ne, wenn er da nicht an die Latte köpft, sondern reinmacht, dann platzt der sogenannte Knoten, ja, vielleicht.
Aber den sollte er halt auch reinköpfen.
Ja, genau. Aber ich sag mal so, ein Freund der Redaktion, der in den nächsten Wochen hier vielleicht auch zu hören ist und eventuell mit dem Verein sympathisiert hat, auch in der Elf-Fragen-Runde Dovbyk als Torschützenkönig getippt. Ich glaube, da war auch nur wieder der Wunsch eines Hot-Takes da. Ich habe, und da sind wir jetzt wieder auch an dem Punkt, wo darf man sich zu sehr beeinflussen lassen von diesen ersten zwei Spielen. Ich habe die Roma jetzt gegen Empoli gesehen und Junge, war das scheiße. Also teilweise wirklich, also wie wenig Tempo die auf den Ball bekommen haben. Und nur weil Empoli dann irgendwann halt Empoli ist hinten, macht dann auch noch Shomurodov das Tor und kann sogar noch den Ausgleich machen, weil es dann irgendwann ein wildes Spiel wird und Empoli die Luft ausgeht. Aber von der Idee her und irgendwie da spielerisch was zu lösen mit einem Ansatz, war die Roma da in der Partie so weit weg. Und Paredes, der dann wieder Sachen macht, wo du denkst, also Wahnsinn, also was ist mit dir los, wie er den Elfmeter dann auch herschenkt? Also, also muss ich jetzt tatsächlich, bis wir zu den Tabellentipps gehen, nochmal sehr in mich gehen, was ich mit der Roma veranstalte. Geht mir ähnlich bei, jetzt machen wir mal einen Zweierblock, Bologna und Atalanta.
Jetzt hör doch mal auf mit deinem Atalanta-Gedisse, ey. Also ja, seit Jahren ist das immer das Gleiche.
Stopp mal. Atalanta habe ich letzte Saison als einziger von uns dreien eine sehr, sehr gute Saison zugeschrieben. Da war das erste Mal, dass ich nicht gesagt habe, dass sie einen Downfall haben.
Na gut.
Und jetzt?
Stopp. Downfall war hier nie die Rede.
Ja, okay.
Du hast sie mal wild in die Champions League einfach reingetippt, weil du irgendwie noch was Komisches machen wolltest.
Ja, das ist.
Ja? Und der Plan ist aufgegangen.
Ja?
Brillant.
Ja, das ist ein verkanntes Genie. Ja? Nee, aber lass mal kurz mit den Rosso Blue anfangen. Das ist vorhin auch schon das ein oder andere Mal durchgeklungen. Ja, klar. Trainer weg, wichtige Spieler weg. Doppelbelastung, 8 Champions League-Spiele. Wohin geht der Weg für Vincenzo Italiano?
Ja, also fangen wir mal mit den Fakten an. Also es wäre ja für Bologna, wenn du so eine überragende Saison hast als Club wie Bologna, dann wäre es, glaube ich, sogar, wenn alle geblieben wären, wäre, glaube ich, allen klar gewesen, dass die diese Saison nicht wiederholt hätten. So, und jetzt haben die aber auch noch die Herren Thiago Motta, die Herren Calafiore und die Herren Zirkzee nicht mehr mit dabei. Also müssen wir nicht drum rumreden. Also Bologna wird... Ich weiß nicht, ob ich da eure Tabellentipps jetzt auch mit reinnehme. Ich glaube nicht, dass Bologna nächstes Jahr sich auch wieder für die Champions League qualifizieren wird. Aber das muss ja, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt der Anspruch von Bologna sein. Ich finde die Entscheidung pro Italiano insofern gut, dass Italiano diese Doppelbelastung schon kennt. Ja, klar, er kennt nicht die Champions League, das ist mir auch völlig klar. Aber er kennt, wie es ist, Sonntag, Donnerstag, Sonntag zu spielen. Und das ist, glaube ich, bei einem Club wie Bologna, der das eben nicht kennt, ist es schon nicht verkehrt, so jemanden zu haben. Zum Beispiel ein Punkt, den Thiago Motta dann bei Juve erstmal unter Beweis stellen muss. Thiago Motta hat es noch nicht gelebt. Vincenzo Italiano hat es jetzt zumindest schon mal 2 Jahre mit der Fiorentina gelebt. Also dementsprechend fand ich auch diese Trainerentscheidung, als dann klar war, dass Thiago Motta geht, kohärent. Ansonsten glaube ich, dass Bologna eine ordentliche Rolle spielen wird, aber halt logischerweise nicht mal so eine herausragende, gar keine Frage. Aber ich glaube schon, allein der Schweizer Block mit Freuler, Ndoye, Ebischer, also da ist schon noch einiges an Qualität da. Bin gespannt, ob Miranda, ist ja so ein bisschen die Hoffnung, dass der vielleicht sich als Linksverteidiger, der junge Spanier, gut entwickelt. Also ich glaube, vielleicht tut sich auch noch ein bisschen was auf dem Mercato in den letzten 2, 3 Tagen. Also ich mache mir um Bologna keine großen Sorgen, aber Bologna wird halt nicht mehr die Saison spielen, wie sie letztes Jahr gespielt haben. Punkt.
Ja, und ich finde auch, dass man, auch wenn sie sich, finde ich, bisher auch schon gut verstärkt haben, dass selbst wenn sie, sagen wir jetzt mal, ohne da was vorwegnehmen zu wollen, 9. oder 10. werden, ja, dass man dann nicht unbedingt von einer enttäuschenden Saison sprechen muss.
Nee, bin ich voll bei dir, Marius, genau.
Und ich glaube nicht, dass sie, also ich habe das auch im Büro jetzt schon ein paar Mal gehabt, da waren welche dabei, die meinen dann, dass die, was weiß ich, irgendwie 15. werden oder so. Und das sehe ich sie ganz, ganz weit von entfernt.
Das werden die ganz sicher nicht, nee.
Nee, ich glaube, ihnen ist auch einfach zu wünschen, dass sie ruhig bleiben, dass sie wissen, wo sie herkommen, dass sie die 8 Champions League-Spiele genießen und dann da weiter eine Entwicklung vorantreiben mit Italiano, einem Trainer, der ja auch gezeigt hat, dass er schon durchaus auch gewillt ist, eine gewisse Zeit bei einem Verein seine Ideen zu etablieren. Und dann können sie sich da sozusagen auf Dauer unter den Ersten, wo wir ja auch, glaube ich, schon, Marius, erinnere mich auch, Christian, du, für die letzten 3, 4 Saisonvorschauen, wir sie ja immer auch wieder mit so einer guten Hoffnung versucht haben, in die Conference League und die Europa League reinzutippen. Und wenn das in den nächsten 3 Jahren etwas ist, das man nach so einer vielleicht Übergangssaison etablieren kann und sie durchweg zu den Top 7 Italiens gehören, irgendwann in 3 Jahren, dann glaube ich, wäre das eine Riesennummer für den Verein.
Absolut, da können die einen riesen fetten Haken dahinter machen, klar.
Auf jeden Fall. Noch ein Wort zu Italiano, dass das natürlich für ihn auch jetzt diesen Schritt in die Champions League zu machen, aus diesem Komfortzone Florenz war es ja nicht, aber da war er jetzt ein paar Jahre, jetzt quasi diesen nächsten Schritt zu machen, dass das ja für seine Entwicklung, die vielleicht in Florenz auch ein bisschen stagniert ist, also zumindest letztes Jahr oder den entscheidenden Schritt nicht gemacht hat, dass er den da vielleicht so von der, nicht nur was die trainerischen Fähigkeiten, sondern auch das Charakterliche und so anbelangt, dass er den da vielleicht jetzt einfach gehen kann. Und vielleicht lernt er dann ja auch, wie man Stürmern das Toreschießen beibringt.
Stagnation würde ich es nicht nennen, was auf der Trainerposition in Bergamo in den letzten Jahren immer der Fall war. Trotz gleichbleibendem Personals, stetige Weiterentwicklung und trotz wechselnden Personals auf dem Spielfeld ist es Atalanta immer wieder gelungen, Teile dieser Runde hier zu überraschen, positiv. Andere waren da stets von überzeugt. In jedem Jahr vielleicht ein anderer von uns. Zuletzt ich, natürlich. Ja, aber jetzt, und jetzt kommen wir natürlich auch, also das spielt so viel mit rein, die Verletzung Skamakas, der Abgang Kopmeiners, der dann aller Voraussicht nach bevorsteht. Und trotzdem wage ich mich nicht so weit aus dem Fenster hinaus zu sagen, dass Atalanta jetzt diese Saison eine richtig schwere haben wird. Denn die Spielidee ist eine gute und eine erfolgsversprechende. Das hat Gasperini oft genug unter Beweis gestellt. Er hat auch wieder, wie ich finde, gemeinsam mit dem Management sehr smarte Ersatz und auch vielleicht andere Spielertypen geholt. Trotzdem, ja, Lookman wahrscheinlich dann auch weg, so wie es gerade aussieht. Es sind ein paar Fragezeichen, es sind aber auch ein paar Ausrufezeichen, weil Samardzic hat auch schon unter Beweis gestellt, dass er in der Serie A funktioniert und zwar gut. Tue ich mich trotzdem extrem schwer, mit Atalanta diese Saison einzuschätzen. Weiß nicht, Christian, wie geht's dir?
Ja, kann ich total nachvollziehen, weil du hast jetzt schon einige Aspekte gebracht, die mit denen bei Atalanta jetzt niemand rechnen konnte. Also, dass sich Scamacca in der Vorbereitung das Kreuzband reißt, nachdem es sich Scalvini ja schon kurz vor der M gerissen hat. Das ist logisch, damit kann man nicht planen, dass dann diese Copminers und Lookmans-Geschichten kommen. Damit konnte man auch nicht unbedingt rechnen. Aber ich bin halt, was mich unfassbar beeindruckt, und so möchte ich auch bei Atalanta anfangen, ist einfach die Stärke, die die mittlerweile als Club haben. Also ich bin bei dir, Copminers, glaube ich, wird jetzt die nächsten Tage über die Bühne gehen. Das ist, glaube ich, wirklich auch für alle Beteiligten das Beste. Bei Lookman habe ich das Gefühl, dass der am 1. September das Atalanta-Trikot noch trägt und dass der dafür schön in die Kabine reinkommt und sich bei Gasperini und bei allen mal schön entschuldigen wird und danach auch wieder ordentlich für die spielen wird. Also was ich damit sagen will, Atalanta hat wirklich eine Stärke mittlerweile als Club sozusagen generiert. Allein diese Scamacca-Verletzung, ich glaube, es hat, als die Diagnose da war, 3 Tage später hatten die Retegi unter Dach und Fach. Die legen die 22 Millionen hin und holen den Mann, den sie halt in dem Moment dann brauchen, obwohl sie 3 Tage davor noch nicht mal wussten, dass sie so einen überhaupt brauchen können. Bellanova jetzt auch über rechts. Zack, holen die sich einfach Bellanova. Ich meine, wir alle wissen, wie sehr uns Bellanova und 3 letzte Saison begeistert hat. Also die Entschlossenheit von Atalanta, wirklich auch auf Situationen zu reagieren, die nicht prognostizierbar sind, ist wirklich für mich ein Riesenplus, die dieser Verein mittlerweile hat. Und auch wenn wir hier eine Serie A-Vorschau sind, mein Gefühl ist, dass die in der Champions League eine noch bessere Rolle spielen werden als in der Liga, weil die unfassbar unangenehm für alle zu spielen sind. Das finde ich, hat man im Supercup gegen Real auch gesehen. Das hast du 60 Minuten lang gesehen. Die haben mit Real mitgespielt. Die können auch in Führung gehen. Und was sie letztes Jahr mit Leverkusen und Liverpool gemacht haben, daran erinnern sich vielleicht auch noch ein paar. Also ich glaube einfach fest daran, dass sich Atalanta wieder irgendwie neu erfinden wird, auch wenn jetzt ein paar Faktoren da dazu kamen, die nicht geplant waren. Aber Gasperini, das System, die Treuen, die immer noch da sind, die Pasalic, die Derones, die, ja, keine Ahnung, haben eine lange Reihe. Ich bin dann auch gespannt, wo ich sie einordne, weil es sind viele Faktoren, die da mit reinspielen, aber allein Retegi funktioniert gleich, sehen wir, Brescianini funktioniert gleich und Samardzic ist auch alles andere als ein schlechter Transfer. Bevor ich Marius jetzt das Wort übergebe, ich freue mich einfach wieder auf die Saison mit Atalanta, weil ich weiß, da wird wieder sehr viel Schönes mit dabei sein.
Ich glaube auch, dass so ein herrlicher Wahnsinn immer irgendwie ein bisschen in dieser Mannschaft und das, da habe ich auch Bock drauf. Und einmal zum Thema Lookman, ich würde das noch nicht zu heiß kochen. Also da gab es ein Transfergesuch und aber ich glaube, das hat sich in den letzten 5 Tagen nicht weiter materialisiert und es wird mich nicht überraschen, wenn er am 31. August immer noch in Bergamo unter Vertrag steht. Aber selbst wenn, ist, glaube ich, hat Gasperini in den letzten Jahren wie kein Zweiter gezeigt, dass das System in der Mannschaft vor einzelnen Personalien steht und dass er in der Lage ist, auch dann mit dem Toni D'Amico, mit dem sportlichen Leiter, diese Lücken zu schließen. Und ihr habt das gerade beide schon gesagt, wer da alles so gekommen ist. Ich weiß nicht, ob Zaniolo gerade schon erwähnt wurde, der ist auch noch da. Also vielleicht dann mit wie war das, Italanta oder so, hat, glaube ich, die letzten Tage so ein bisschen die Runde gemacht, dass wir da vielleicht auch wirklich eine Blockbildung in Sachen Squadra Azzurra bekommen könnten bei Atalanta mittlerweile. Das zeigt ja auch, was der Verein mittlerweile für einen Status hat. Und ja, ich sehe sie nicht als Meisterschaftskandidat, aber ja, ich greife den mal vorweg, so Top 4 passt schon.
Ein Satz vielleicht von mir noch zu Zaniolo. War in den letzten Jahren wirklich kein Zaniolo-Freund, weil ja leider viele Geschichten sich abseits des Rasens bei ihm abgespielt haben, nicht unbedingt auf dem Fußballplatz. Aber ich finde es sehr mutig, seine Entscheidung jetzt nach Bergamo zu gehen, sich genau in die Hände von Gasperini zu begeben. Denn das wird kein Zuckerschlecken für Zaniolo bei Gasperini. Da wird gearbeitet, aber ich finde es sehr mutig von Zaniolo, es zu versuchen, es zu wollen. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie ihn halt einfach körperlich wieder hinkriegen. Aber wenn sie das hinkriegen sollten, schau dir an, was Gasperini in den letzten Jahren aus einigen Offensivspielern gemacht hat. Ich glaube, das ist auch der Gedanke, warum Zaniolo dahin ist. Und den wollte ich jetzt, bevor es dann losgeht, bevor wir ihn dann spielen sehen, den wollte ich positiv hervorheben, denn er hätte sich's wirklich gemütlich machen können oder gemütlicher, wie er sich's ja wahrscheinlich die letzten Jahre auch gemacht hat bei den Stationen, die er da hatte. Und ich glaube, er will wirklich wieder zurück ins Game. Und das würde ich Ihnen erstmal positiv anrechnen. Und jetzt schauen wir mal, ob Gasperini da den nächsten, Erste-Hilfe-Dienst leistet und nochmal jemand ganz weit nach vorne bringt.
An der Stelle werfe ich einmal kurz ein, dass im Übrigen Heiko bei Spotify geschrieben hatte, dass er Atalanta den Scudetto zutraut und ihn sie vor Inter und Juve tippt.
Stabil.
Mit Copminers und Lukman und Allen und Skamaka hätte ich den Tipp auch gerne gebracht.
Okay. Oder sehe ich gerade noch, Tobias Nolte hatte geschrieben, schade, dass ihr beim Bericht Hellas Neapel nicht wenigstens einmal erwähnt, was Hellas gut gemacht hat, sondern nur darüber sprecht, was Neapel schlecht gemacht hat. Ich glaube, das haben wir gerade vorhin oder zumindest nachgeholt, dass Zanetti da Conte ausgecoacht hat. Sei hiermit nachgeholt.
Sehr gut.
Sehr gut. Heiko tippt Lecce, Udine und Como als Absteiger. Und dann damit spoilere ich schon mal, dass wir uns langsam unseren Tabellentipps nähern, aber nicht, bevor wir über Juve gesprochen haben. Da machen wir jetzt kurz einmal nur einen Verein, gerade frisch gesehen. Und ich muss einfach mal sagen, beeindruckend, wie souverän die Hellas auswärts geschlagen haben mit einem Rumpfkader, muss man so sagen. Ja, die erste Elf war gut, aber in der Breite war ja fast gar nichts dabei bei Motta. Sehr viele angeschlagen, Thuram gefehlt, Wehr gefehlt, Danilo eingewechselt erst wieder, nachdem er angeschlagen war. Chiesa nicht dabei, weil er dann wahrscheinlich jetzt doch weggeht. Die Neuzugänge, also die dann noch kommen, die es fix sind, Nico Gonzalez etc., noch nicht im Kader. Ich stelle mir, und das hat gerade vorhin Christian schon mal durchklingen lassen, die Frage, und das lässt mich auch noch schwanken bezüglich der endgültigen Tabellenposition in der Liga für meinen Tipp, wie gut dieser Kader dann noch ist, wenn Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag gespielt wird. Das ist das ganz große Fragezeichen, das ich bei Juve habe. Denn ansonsten ist das schon sehr vielversprechend, inklusive einem Trainer, der sowohl Fußball spielen lässt, als auch defensive Prinzipien von Allegri, und da kann man ja auch einfach nochmal sagen, das hat auch letztes Jahr schon funktioniert und funktioniert dieses Jahr wieder sehr gut, klar gegen Como und Hellas, aber insgesamt in zweimal 90 Minuten einen Schuss aufs Tor zugelassen.
Also das erste Fragezeichen möchte ich dir gleich nehmen, Mario. Dieses Sonntag plus jetzt dann Dienstag, Mittwoch und hin und wieder, glaube ich, ja sogar auch Donnerstag jetzt mit dazu bei der Champions League. Ich finde das Beeindruckendste dieser ersten zwei Spiele unter Motta nicht, dass es unbedingt 2-3-0 waren, wie du sagst, gegen Como und Hellas, sondern dass er genau das weitermacht, ja, was er bei Bologna gemacht hat, nämlich es spielt, wer es verdient, mhm, unter der Woche. Und das ist wirklich herausragend. Juve hatte heute einen Altersschnitt von 24,1. Juve, 24,1.
Die junge Dame.
Ja, genau, die junge Dame. Und ich glaube, da werden so viele Juve-Spieler in dieser Saison ganz oft mit großen Namen blöd aus der Wäsche gucken, wenn die Aufstellung rauskommt, weil der sich wirklich nichts, Punkt, 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 der schaut nicht auf Namen, der schaut nicht auf Erfolge oder so, sondern der stellt die auf, wo er das Gefühl hat, die sollen jetzt spielen. Und das, allein das schon so schnell bei Juve jetzt zu implementieren, und ich habe das Gefühl, nochmal, es war Como und Hellas, braucht man nicht so hochhängen, aber ich habe das Gefühl, dass die dem schon voll folgen. Und das ist ein großes Plus, denn dass Thiago Motta, glaube ich, ein Trainer ist, der was Besonderes sein kann, das hat er uns letztes Jahr ziemlich auf beeindruckte Art und Weise gezeigt. Und ja, ich meine, die ersten zwei Spiele waren jetzt auch so ein paar Märchen. Heute das Savona trifft auf Flanke von helft mir bitte kurz, jetzt
Mangula,
genau. Ja, die hatte bis vor zwei Wochen, hatten die kaum jemand auf dem Zettel oder so. Und der lässt die einfach spielen und dann scoren die auch noch gleich. Also ich finde schon,
Belgier, dass da dieser... ein Tor, drei Vorlagen in den ersten zwei Spielen.
Genau. Und ein Elfmeter, eben ja. Elfmeter rausgeholt heute auch. Genau. Und also das ist wirklich beeindruckend. Und das führt mich dazu zu glauben, dass dieser totale Cut, den Giuntoli ja wahrscheinlich schon letzten Sommer geplant hat, ohne ihn Allegri zu verraten, aber was ja immer der Plan war, jetzt im Sommer den krassen Cut zu machen, dass der aufgeht. Und also ich finde, man muss jetzt schon auch mal eine Lanze auch für Allegri nochmal brechen. Ich glaube, Allegri hätte sich auch nicht dagegen gewehrt mit Douglas Luiz, mit Thuram, mit Nico Gonzalez, mit Conceição, wie die alle heißen, zu arbeiten zu dürfen. Also Thiago Motta und Giuntoli ist jetzt der perfekte Fit, denn Giuntoli ermöglicht Thiago Motta alles. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass Koopmann das auch noch kommt. Und wenn wir uns allein anschauen, wie er Locatelli wiederbelebt hat in den ersten Spielen, also wie viele Spieler sich da auch nochmal weiterentwickeln werden, so wie sie sich in Bologna schon unter ihm individuell weiterentwickelt haben, das ist ein Fit. Das wird, glaube ich, beeindruckend. Und letzter Satz von mir, sorry, dass es jetzt ein bisschen ausführlicher wurde. Ich bin nämlich völlig bei dir, Mario. Viele, glaube ich, die letztes Jahr, die nicht viel gesehen haben, die dachten immer, Bologna spielt so ein Champagner-Fußball und Bologna zockt immer und großartig. Nein, das ist eine wahnsinnig gute Balance und die siehst du jetzt auch. Die spielen oft zu null, das hat Bologna auch gemacht. Die sind wahnsinnig clever. Ich fand es auch heute. Die wissen, sie streuen mal eine langsame Ballbesitzphase ein, um einen Rhythmus zu brechen. Dann greifen sie wieder mal hoch an, um Ballgewinn zu provozieren, so wie vor dem 1-0. Dann spielen sie es wieder relativ routiniert. Also diese Wechsel im Spiel, auch das Lesen des Spiels, die Momente des Spiels zu spüren, das hat Thiago Motta letzte Saison schon auf beeindruckende Art und Weise demonstriert. Das hat er jetzt in den ersten zwei Spielen auch gezeigt, denn es ist ja nicht so, dass die Como und Hellas jetzt 19 Minuten an die Wand gespielt hätten. Nee, haben sie nicht. Aber ich glaube, das muss eine Thiago Motta-Mannschaft auch gar nicht. Und dementsprechend, allein mit den Namen, die jetzt noch dazukommen, also da ist sehr viel möglich. Bremer bin ich weiterhin dabei. Unfassbar, was der heute auch wieder abgerissen hat. Also, und Nico Gonzalez, muss ich sagen, freue ich mich auch sehr. Ich glaube, der könnte auch richtig gut reinpassen. Ja, ich bin sehr, sehr positiv gestimmt bei Thiago Motta und Juve.
Drei Ergänzungen oder Aufgriffe. Der erste, genau wegen, abgesehen davon, dass du ein super Typ bist, sind ja genau diese ausführlichen Ausführungen der Grund, warum wir dich hierhin einladen. Der zweite, ich bin persönlich enttäuscht, dass Francesco Conceição nicht sein erstes Abenteuer in Parma sucht in Italien. Ich weiß, sein Vater war auch nur ein Jahr da, aber vier Sachen. Das dritte, ich leiste Abbitte weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war oder nur bei Twitter, aber so diese ganze Juve Next Gen Geschichte habe ich kritisiert und nur als so ein, ja, da kommen dann welche, die können sie für 5 Millionen wegen plus Valenze verkaufen und so. Aber nein, jetzt zieht er die da hoch und die zocken gleich mit. Finde ich auch richtig geil. Auch, ja, es sind.
Könnte man mal eine Sondersendung machen.
Ja. Es sind Hellas und Como, klar, keine Frage. Aber wenn du eben diese vielen Spiele in der Saison hast, dann ist es ja, wie geil ist es, wenn du dann auch gegen diese Vereine halt die ganz Jungen raufstellen kannst und die gewinnen dann 3-0. So. Und das vierte, Juve spielt mit Inter bis ganz, ganz zum Schluss um den Scudetto und hat vielleicht auch eine Chance, den zu gewinnen.
Okay, oh Gott, das wird gleich so schwierig mit dem Tabellentipp.
Das wird's.
Es ist, oh Gott. Milan, was machen wir mit den Rossoneri?
Mhm. Und jetzt sagt ihr mir als erstes, was ihr vor dem ersten Spieltag gesagt hättet und was ihr jetzt sagt, was in den zwei Spieltagen bei euch passiert ist.
Ja. Skeptisch vor dem ersten Spieltag, ja. Sehr, sehr skeptisch jetzt.
Bestätigt sozusagen.
Ja.
Okay.
Aber fast, also tatsächlich so, ich neige ja zu Fatalismus und ich weiß, dass die Community der Rossoneri relativ groß ist. Und wenn ich mir jetzt gerade anschaue, was ich gerade auf meinem Tabellentipp gemacht habe, habe ich wieder große Angst, dass ich einen richtigen Shitstorm kassiere, weil da haben die zwei Spieltage auf jeden Fall dazu geführt, dass ich eventuell, haben die ja teilweise auch nicht, aber dass ich da keine, den Faktor Geduld gerade am wenigsten einstreuen kann bei Fonseca und
es sind ja schon, also sind ja die DMs schon reingelaufen. Hot Take von Seca wird rausgeschmissen noch vor dem Winter und würde es weder ihm noch der Mannschaft wünschen. Das ist ja dann, wenn sie dann Allegri holen, ne? Ich weiß, ich würde es weder ihm noch der Mannschaft wünschen und ich hoffe, dass man diese Zeit, wo Morata ausfällt, überbrückt bekommt und dass er auch nicht so häufig verletzt. Ich hatte so das Gefühl, dass er bei Juve in seiner zweiten Zeit bei Juve so viel verletzt war. Es war, glaube ich, gar nicht so oft, aber schon das ein oder andere Mal ausgefallen, auch wegen Muskelverletzung. Und ich hoffe, dass sich das bei ihm nicht irgendwie so.
Aber Muskelverletzungen kommen bei Milan selten vor.
Ja, stimmt. Ah, das ist ja auch noch ein Problem. Ich weiß nicht gar nicht, ob die da im Sommer vielleicht was gemacht haben, aber ja, war ja so ein Thema letzte Saison, glaube ich.
Ja.
Ja, schwierig. Also ich aus den Parma-Spielen nehme ich nicht viel Optimismus für Milan mit, aber das bezieht sich auch nur darauf, dass es am Ende nicht für Platz 2 reichen wird und nicht für ein Eingreifen in den Titelkampf reichen wird. Ich würde Milan nicht abschreiben, was den Kampf um die Champions League anbelangt. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich sie da reintippe. Das muss ich, glaube ich, gleich spontan machen.
Ja, ich mache auch spontan. Christian, wie geht's dir nach den ersten zwei Spieltagen? Und ich gebe die Frage mal zurück. Wie ging es dir vor dem ersten Spieltag bei Milan?
Ja, deswegen habe ich es ja angesprochen. Also mich haben sie jetzt geschüttelt und zwar halt auf die negative Art und Weise. Also brauchen wir lang nicht drum rumreden. Wenn die so spielen wie gegen Parma, dann wären die Zwölfter. Um jetzt zu sagen, ja, nee, wenn du, also das war ja teilweise, also so viele Ballverluste und so offene Ballverluste reinlaufen, ja, da haben sehr viele Vereine in der Serie A großen Spaß mit dir. Also das ist ja klar, dass das nicht das sein kann, wie Milan spielen kann. Wenn du so viel offensiv denkende Spieler hast und dir dann komplett die Balance fehlt, ja gut, dann geht das komplett in die Hose. Ich war eigentlich, auf dem Papier finde ich, hat Milan wahnsinnig viel richtig gemacht im Sommer. Morata für 13 Millionen zu holen, ist für mich ein großer grüner Haken dahinter. Pavlovic für die Abwehr zu holen, fand ich sehr smart. Und der allerwichtigste, und den haben wir jetzt halt noch nicht wirklich gesehen, an den sie lang gebaggert haben und der hoffentlich aus Milans Sicht oder für jeden, der es mit Milan hält, dann glaube ich, das eben reinbringt, was dieser Mannschaft fehlt, ist Fofana. Dass genau der halt dann
ja, auf jeden.
Dieser defensiv denkende Mann im Zentrum ist, den die unbedingt brauchen. So, dementsprechend war ich eigentlich vor dem Saisonstart, muss ich sagen, ziemlich positiv eingestellt, weil ich finde, wie gesagt, also Maignan, Theo, Leao, alle halten, dann ein paar clevere dazu holen. So, was wir jetzt sehen, ist, dass das noch überhaupt nicht passt. Und dementsprechend ist Herr Fonseca schnell gefordert, mit den Spielern da das zu ändern. Aber ich glaube schon, dass da gehörig Potenzial drin steckt. Denn wie gesagt, auf dem Papier macht es für mich auf vielen Positionen Sinn. Ich glaube auch noch, ich weiß, er hat die ersten zwei Spiele enttäuscht. Ich glaube aber auch, dass Chukwueze in der Saison nochmal einen Schritt machen kann. Falls dann Pulisic wirklich vielleicht mal öfter zentral spielt und der aber rechts kommen kann. Und ich glaube auch, dass Reinders in dieser Saison noch einen Schritt machen wird nach seiner ersten Saison in der Serie A. Dementsprechend, ja, sie haben mich geschüttelt, aber ich, wenn sie es hinbekommen und da bin ich jetzt logisch, das kann ich euch auch nicht beantworten. Vielleicht ist Fonseca dann wirklich nicht der richtige Mann. Das wird sich jetzt die nächsten Wochen zeigen. Aber im Kader steckt für mich sehr, sehr, sehr viel Potenzial.
Worauf ich mich bei Milan sehr freue, und da hake ich dann direkt ein, was diese Juve Next Gen Geschichte anbelangt, ist, ich freue mich, aber ich hoffe es, dass Fonseca da auch der jungen Garde, die ja dann jetzt größtenteils ihre Spielpraxis in der Serie C sammeln wird, in der neu formierten Mannschaft, dass die aber auch genügend Zeit bei den Profis bekommen, wenn ich an Ciroli oder Jimenez und natürlich Kamada denke oder vielleicht auch den ein oder anderen Einsatz von Maximilian Ibrahimovic, das wäre, glaube ich, auch ganz nett. Ich weiß nicht, wie talentiert der ist, aber so einfach für die Fields, so. Das ist eigentlich das, worauf ich was ich am meisten mit Spannung verfolgen werde, vielleicht bei Milan. Weil da sind ein paar richtig, richtig gute Jungs in der Hinterhand, die auch in den italienischen U-Mannschaften richtig gute Leistungen gebracht haben im Sommer. Und soll er machen.
Ich fand auch, um noch einen Satz zu Morata, auch deshalb die Morata-Verpflichtung so clever, eben genau mit Blick auf Kamada. Weil du hast da mit Kamada wirklich ein unfassbares Juwel in der Hand. Und mit Morata hast du jetzt einen, der sehr erfahren ist, der auch dieses, sage ich mal, nicht dieser klassische Mittelstürmer ist, der vielleicht immer nur auf sich schaut, sondern eben auch sehr viel für andere arbeitet. Und ich glaube, der kann den wirklich auch so ein bisschen durch seine Fittiche nehmen. Also auch dahingehend fand ich den Schachzug sehr smart, dass dann hoffentlich im Schatten von Morata auch Kamada da noch einiges lernen kann.
Okay, und was machen wir, bevor wir zum Tabellentipp kommen, mit dem Titelverteidiger? Wo ich vor 4 Wochen gesagt hätte, 10 Punkte Vorsprung, Titelverteidigung. Und jetzt habe ich teilweise das Gefühl, ich weiß nicht, ob Inzaghi teils zu viel möchte, ob sich Gegner etwas besser drauf eingestellt haben oder ob mein Anspruchsdenken auch schon zu groß war, aber schon gegen Genua, klar, sie haben auch Chancen liegen gelassen und jetzt gegen Lecce kannst du es aber auch genauso bewerten, wenn ich mir so das überlege, dass du sagst, ja, die springen dann halt wirklich nur so hoch, wie sie müssen und dann steht dann 2-0 und es war nie großartig gefährdet und Gutes. Aber ja, Ich weiß es nicht so richtig. Also auf dem Papier geht nichts an Inter vorbei und dann werden sie eine Top-Saison spielen in der Liga und auch in der Champions League. Aber irgendein Geschmäckle ist da jetzt nach den ersten 2 Spielen. Und ich tatsächlich sogar mehr durch das letzte Spiel, weil ich Lecce auch für teilweise echt nicht so stark finde und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass da teilweise, ja, da hat er auch ein bisschen rotiert, aber Abläufe noch nicht so gegriffen haben und die machen zwar ihre Laufwege und diesen Inzaghi-Ball und diese Philosophie und es sieht aber noch nicht so geschmeidig aus, aber wie soll es am Ende August auch schon so geschmeidig aussehen? Und also das weiß ich selber nicht genau, wo ich da hin will und was ich denken soll. Also helft mir gefälligst.
Ich mache mal eine Analogie auf. Real Madrid mit Kylian Mbappé hat 4 Punkte aus den ersten 2 Spielen geholt und ein enttäuschendes Spiel, glaube ich, gegen Real Mallorca gemacht. Meinst du, die sind nicht mehr Titelfavorit in Spanien? So.
Also, und das heißt Real Mallorca, ne?
Nicht?
RCD,
Real, oder? Club Deportivo.
Ah, okay, ja, gut, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Oh Gott, ja. Es ist spät.
Ja, ist es. 20:01. Ich glaube, dass das bei diesen ganz großen Mannschaften, die auch, das kann man natürlich auch genauso dann auf Milan und auf Napoli und auf wen auch immer beziehen, in so einer Saison mit einem Turnier oder mit zwei internationalen Turnieren, Lautaro hat ja auch überragend gespielt bei der Copa America, kann man die ersten Wochen nicht als Maßstab nehmen. Und ich glaube, dass der Interkader einfach, dass wir eben dieses, das, was wir letzte Saison nicht dieses Problem hatten, dass der Interkader irgendwann im Februar platt ist, außer Barella selbst, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen an ihm irgendwo, sondern dass der mittlerweile breit genug ist, dass auch mit den Verpflichtungen von Zielinski und Toremi, dass die sich über diese Perioden hinweg hieven können. Und ich glaube, dass wir an Inter diese Saison spielerisch noch viel Spaß haben werden, genau wie letzte Saison. Und vielleicht konzentrieren sie sich ja auch noch mal ein bisschen mehr auf die Champions League und reißen da dann noch mal ein bisschen mehr ab.
Mhm. Und letztes Jahr haben sie auch unentschieden in Genua gespielt. Ja, hilft mir teilweise die Antwort auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ich mache mir auch keine großen Sorgen um Inter, muss ich sagen. Ähnlich wie Marius, auch ein Calhanoglu, der ist einfach noch nicht in der Verfassung, die er körperlich sein soll, muss, will. Lautaro ist das beste Beispiel, er hat keine Minute in der Vorbereitung gespielt. Das waren ja die ersten Minuten da in Genua, die er überhaupt gespielt hat. Kam ja mehr oder weniger direkt aus dem Urlaub. Ich sehe sie so breit aufgestellt, eben allein das Plus an Zielinski und Taremi vorne dran, macht die nochmal stärker. Wenn ich mir was raussuchen müsste, wo ich sage, oh, da ist definitiv noch Potenzial, dann wäre es die zentrale Position in der Dreierverteidigung mit Acerbi plus De Frey. Aber da müssen wir vielleicht auch fair sein, selbst ein De Frey, wenn wir uns anschauen, der hat echt auch eine ordentliche EM gespielt. Also da reden wir, das ist halt auch teilweise Jammern auf hohem Niveau. Also deswegen, nee, ich mache mir bei Inter keine großen Gedanken. Sie sind die komplettesten, sie haben Inzaghi, sie kennen die Abläufe. Das, was Marius gesagt hat, glaube ich sehr. Letztes Jahr, das dürfen wir nie außer Acht lassen, letztes Jahr war von Tag 1 an das Riesenziel, diese Seconda Stella, den 20. Scudetto zu holen. Und das hat man phasenweise auch in der Champions League gemerkt. Dieses Jahr, das war von Anfang an, da kann man sich jedes Interview nochmal nachhören, das war ganz klar, das war das, was sie wollten. Dieses Jahr glaube ich schon auch, dass sie in der Champions League, auch wenn man die Champions League nicht planen kann, aber dass da vielleicht auch, das betrifft ja nicht immer nur physische Energien, sondern auch mentalen, dass sie da definitiv da auch da mehr hinschauen werden und das vielleicht könnte das Ganze ja dann in der Liga spannender machen. Aber für mich sind und bleiben sie der Titelanwärter Nummer 1.
Okay, das ist doch eine gute Überleitung. Kommen wir zum Trommelwirbel. Tabellentipp. Und wir fangen bei Platz 20 an und Christian ist der Gast und er darf vorlegen und dann kommt Marius und dann entscheide ich aus dem Bauch heraus für mich selbst.
Dann sage ich das, was ihr auch gleich sagt, Venezia.
Das stimmt.
Das ist richtig. Platz 20, Venezia.
Jetzt wird es schon tricky.
Ja, es wird schon tricky.
Machen wir einfach so weiter, oder? Bei mir wird es Empoli.
Mein Tipp, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, die letzten 4 Jahre immer der gleiche, ist nie zustande gekommen, Hellas.
Ich sag, 19. wird Lecce. Wer wird dein dritter Absteiger, Christian?
Bei mir landet Hellas auf der 18, oder? Ja, genau.
Wer ist deine 18, Marius?
Deine 19, Lecce.
Also jetzt ist tatsächlich bei mir so, ich habe in einer Gruppe, wo das schon gefragt wurde, auch wieder Hellas gesagt. Ich hatte aber tatsächlich auch, da hatte ich, glaube ich, Venezia Empoli Hellas gesagt. Jetzt habe ich Lecce da schon reingetan. Empoli. Empoli, dritter Absteiger bei mir. Platz 17 und damit ganz knapp gerettet. Christian, wer ist es bei dir?
Bei mir ist es Lecce.
Ich gehe dort mit Cagliari.
Dann steht da bei mir Hellas ganz knapp mit irgendeinem Miracle am Schluss.
Markus Gisdol?
Vielleicht.
Ja, ich meine, warum nicht?
Dann läuft bei Christian auf der 16 ein. Wer?
Monza.
D'accordo.
Ah, okay. Na komm, damit wir mal drei gleich haben, mache ich Monza auch auf die 16. Die 15, Christian?
Die 15 ist bei mir Cagliari.
Mhm.
Hier muss ich jetzt Empoli nehmen, sonst wird das ja wahnsinnig.
Ja.
Also nichts Conference League mit Empoli.
Knapp.
Ich glaube, dass dort auf der 15 einlaufen wird. Ich habe jetzt auch über Cagliari nachgedacht, aber Cagliari habe ich oft unterschätzt. Wie gesagt, Davide Nicola, ich glaube an ihn. Deswegen kommt auf der 15 bei mir Como. Deine 14, Christian?
Platz 14 geht bei mir an Udinese.
Marius, bei dir?
Nee, springe ich jetzt mit Como rein.
Dann machst du Como. Bei mir kommt dann... Hier kommt Cagliari.
Und da hatte ich noch irgendwie, war doch auch noch ein Hot-Take von Francesco. Passt der gerade hier hin? Ja, These, Como hat immens aufgerüstet, schafft es aber wegen Unerfahrenheit von Fabregas nicht in die obere Tabellenhälfte.
Mhm.
Ja, das wäre auch ein bisschen optimistisch gewesen.
Ja, glaube ich auch. Wir nähern uns dieser oberen Tabellenhälfte und fragen uns, wen Christian auf die 13 getippt hat.
Ich weiß nicht, ob Platz 13 bei Francesco schon zur oberen Tabellenhälfte zählt. Ich glaube nicht, aber ich haue jetzt da Como rein.
Mhm. Marius?
Coach Costa auf die 13.
Okay. Wen muss ich denn da noch alles unterbringen? Das ist ja wieder der Wahnsinn. Ja, ich gehe auch mit Udinese. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Platz 12 bei uns allen der gleiche ist.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich sage einfach mal Parma. Jetzt schauen wir mal zu Marius rüber.
Ne? Ich würde ja gerne noch weiter hochgehen, aber ich... Nachher kann ich das dann nicht mit mir selbst vereinbaren, mit meiner Erwartungshaltung. Deswegen, also ich bin mit Platz 12 aber sowas von einverstanden.
Wäre schon ganz okay, oder?
Ja.
Dann habe ich die da für uns drei eingeloggt auf der 12. Wer kommt auf die 11? Also jetzt wird es langsam richtig spannend.
Mhm. Bei mir kommt Herr Gilardino mit Genua auf die 11.
Auch hier gehe ich mit.
Ja, ich glaube, für mehr reicht's nicht. Gehe ich auch mit.
Ich dachte, jetzt kommt dein Lazio-Tipp. Mal.
Ich lasse mir noch
an wem ausgeredet?
Ja, schon ein bisschen tatsächlich.
Dann geht jetzt der Vorhang auf für die Top 10 oder wie? Wow.
Ja, genau.
Das ist obere Tabellenhälfte, ne?
Ja, allerdings. Ja. Dann würde ich die einfach mal mit Herrn Vanoli und Torino eröffnen. Ja, Punkt.
Torino, okay, ist eingeloggt.
Ich bin hier bei der Fiorentina.
Ich sag's euch, ihr habt mich gerade so provoziert. Lazio auf die 10.
Der Plan hat funktioniert.
Wer geht auf die 9, Christian?
Bologna bei mir.
Mhm. Marius?
In der Tat, Bologna.
Bei mir kommt da Torino.
Mhm. Step by step, was Torino so macht.
Mhm. Die 8, Christian.
Die 8 ist bei mir die Fiorentina.
Und bei dir, Marius?
Um jetzt in meinem lauwarmen Take-Game zu bleiben, jetzt hier die Roma.
Ja.
Okay. Mhm. Dann ist jetzt die Frage, wer ist gefestigter, Florenz oder Bologna? Bologna auf die 8. Christian, deine 7?
Meine 7 ist Lazio.
Mhm. Marius?
Ah ja.
kurze Sekundenschlaf.
ja, doch, Lazio. Lazio nehme ich.
Die Fiorentina bei mir. So. Jetzt wird es langsam europäisch. Also da ja wahrscheinlich auch schon. Christian, 6 Plätze sind noch zu vergeben. Wer nimmt den ersten von unten ein bei dir?
Die Roma auf 6, oder? 1, 2, 3, 4, ja.
Und bei dir, Marius?
Hier kommt jetzt der Toro.
Oh,
auch da nicht übertreiben.
Ja.
Nee.
Ja. Bei mir die Roma. Auch weiter hoch geht's nicht. Platz 5. Wer verpasst ganz knapp vermutlich die Champions League? Christian.
Oder vielleicht gibt es ja wieder einen 5. Platz. Keine Ahnung, dass wieder möglich ist. Man weiß es nicht. Ab jetzt wird sowas von tricky. Mir blutet das Herz, aber ich hau jetzt einfach mal Atalanta auf die 5 und sage aber, dazu geht's ins Champions League Halbfinale.
Ich wollte auch noch sagen, also Roma 8er, aber Europa League gewinnen können sie ja vielleicht trotzdem. Also im 3. Finale in 4 Jahren muss es dann ja auch mal reichen.
Ja.
Fünfter wird Milan.
Boah. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ey, aber gerade, Christian, das macht doch gar keinen Sinn, was du vor ein paar Minuten über Atalanta erzählt hast. Dann habe ich gedacht, jetzt.
Ja, aber doch. Ich gehe mal danach alles nochmal durch.
Nein, aber das ist. Ich wollte Milan auch auf die 5 machen, aber das ist dann.
Ja,
aber,
das ist
aber,
ja das Problem. Da wird es jetzt tricky, ja. Ich habe auch Bauchschmerzen.
Ich mache Milan auch auf die 5. Komm, Marius, durch den Shitstorm gehen wir zusammen.
Sehr gut.
Christian, deine 4?
Ja, bei mir landet Milan dann auf der 4, die ist jetzt halt so im Moment so, wie die sich gerade präsentieren.
Wenn wir beide aus dem Urlaub wieder kommen, dann laden wir uns einen Milanista ein und der kann uns erklären, warum es nicht so ist.
Ja,
oder?
Das ist eine gute Idee. Ja. Das ist eine gute Idee. Oder warum es noch schlimmer wird, kann er uns dann erzählen. Wer ist deine 4, Marius?
Napoli.
Meine 4 ist Atalanta dann.
Wobei man da jetzt vielleicht ja auch dazu sagen sollte, ich finde, der Schnitt zwischen 4 und 5 ist ein großer und wichtiger. Und logisch zwischen 1 und 2, jetzt 4, 3, 2 ist, glaube ich, am Ende des Tages, glaube ich, für die Vereine vielleicht auch gar nicht mehr so entscheidend quasi.
Aber nicht für uns. Aber nicht für
uns nicht. Deswegen landet bei mir auf Platz 3 Thiago Motta, darf sich über den 3. Platz in seiner ersten Saison freuen mit Juve.
Okay.
Hot Take Christian mit der SSC. Atalanta.
Okay. Bei mir wird Napoli 3. Jetzt wird's entscheidend.
Ja, können wir kurz machen. Also Antonio Conte wird nicht Meister, aber ich glaube, wie gesagt, Woche für Woche führt der Napoli auf Platz 2.
Okay.
Ohne irgendwelche Distrazioni unter der Woche.
Mhm. Sehr gut. Marius.
Schwierig. Ich hätte einen Würfel mitbringen müssen. Inter.
Oh, ja.
Und Juve Meister?
Dann wäre der Neuanfang gar nicht mal so unerfolgreich, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Vielleicht in der Champions League noch ein bisschen Lehrgeld, aber dann hinten raus.
Ich gehe mit. Inter wird Zweiter, Juve wird Meister.
Wow, krass, dann bin ich jetzt so einfach. Ja gut, die Geschichte spricht für euch. Wann hat letztmals jemand einen Titel verteidigt in der Serie? Ist schon länger her. Ich mache trotzdem Inter auf 1.
Okay, ja, höchst damit spannend.
Nichts falsch, glaube ich.
Ja, mal schauen.
Ich glaube, wir werden das, also jetzt habe ich den Handzettel hier zusammengerotzt, aber das machen wir euch nochmal schön als Insta-Post auf jeden Fall.
Stimmt.
Damit ihr da drunter schreiben könnt, was wir alles falsch gemacht haben.
Genau.
Und um das nicht unter den Tisch fallen zu lassen, ich habe auch einen Tabellentipp von Felix bekommen, aber ich würde einfach mal sagen, bevor wir den, weil es jetzt die 2-Stunden-Marke hier auf der Uhr gerade geknackt wurde.
Ah ja.
Vielleicht haben wir da noch was rausgeschnitten, das ist bei euch noch nicht ganz der Fall, aber dann, jetzt rede ich einfach noch ganz viel unzusammenhängendes Zeug und dann ist es doch soweit. Nee, er schickt uns auch mal eure Tabellentipps.
Genau.
Und dann machen wir da so eine Community-Geschichte draus. Und nur damit, ich wollte das erwähnen, damit Felix Mühe nicht unerwähnt bleibt. Gute Nacht.
Nein, das geht doch nie unter.
Nein.
Also schreibt uns eure Tabellentipps in jedem Fall und gerne auch an sonstige Anmerkungen und Feedback zu dieser Folge, die hoffentlich ganz bald in euren Podcatchern landet. Christian, mir bleibt nur zu sagen, danke, dass du diesen Spaß wieder mitgemacht hast, auch zu dieser späten Stunde. Wie immer ein ganz, ganz großes Vergnügen und ich bin mir sicher, dass wir uns auch unter der Saison das ein oder andere Mal auch hier im Podcast mit dir gemeinsam versammeln, um Zwischenberichte und Einschätzungen zu ziehen.
Sehr, sehr gerne. War eine sehr schöne Night Session.
In dem Sinne klappe ich jetzt den Laptop zu und begebe mich gen Bella Italia. Wünsche euch allen und auch vor allem euch beiden eine wunderbare Woche und wir hören uns in der nächsten wieder.
So sieht's aus. Gute Fahrt dir morgen.
Danke.
Habt beide eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo. Pirlo ancora, Pirlo di testa.